Ja, Leute, der Sommer fängt an und wir sind mitten in der Vorbereitung. Fragt sich nur zu was? Das klären wir jetzt im Bestzeit-Podcast mit Philipp Flieger und Ralf Scholz. Also, wie ihr hört, ich bin erstmal in der Vorbereitung, wieder gesünderer zu werden. Ja? Du wolltest irgendwie dein Comeback starten, also indem du dich wieder einigermaßen fit hältst und nicht nur versuchst, am Leben zu bleiben. Ja. Und da wir ja heute auch einen Gast haben und wir uns sehr freuen, dass Nina nicht nur Zeit für uns hat, sondern auch wie immer, ihr kennt das von uns, sehr kurzfristig für uns Zeit hat, ja, fragen wir sie natürlich auch gleich danach, wie und wo sie sich gerade auf was am liebsten vorbereiten würde. Aber Philipp, was ist jetzt mit Laufen? Läufst du nochmal oder wieder oder bist du wieder hinterhergelaufen, habe ich gesehen am Wochenende?
Man könnte meinen, ich bin hinterhergelaufen. Ich habe am Wochenende tatsächlich seit langer Zeit mal wieder die Laufschuhe geschnürt.
Siehste?
Und habe festgestellt, vierer Schnitt, das geht eigentlich immer noch ganz gut. aber die Pulswerte sind natürlich nicht mehr ganz in den Sphären, wie man sich das sonst so in Erinnerung hatte, sage ich mal. Aber Spaß gemacht hat es auf jeden Fall. Und ich bin ja der Sommertyp, ne? Ich glaube, also da kann ich mich dann auch eher mal wieder aufraffen, laufen zu gehen. Noch dazu, wenn man wo läuft, wo man noch nie viel gelaufen ist. Bei mir war es Freiburg und ich muss sagen, Freiburg ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Da kann man auch ganz schön hier an der Dreisam laufen. Wir hatten super Wetter am Wochenende. Das habe ich sehr genossen und hoffe, dass ich da ein bisschen mehr Routine wieder in Training stecken kann und nicht nur in Überleben, wie in den letzten Wochen sozusagen, mit all den verschiedenen Reisen und sonstigen Stressmomenten, die mein Leben momentan gerade sehr abwechslungsreich machen. Nee, ich freue mich, auch am Wochenende, also dieses Wochenende jetzt, wir sind ja noch Mitte der Woche, hoffentlich ein bisschen laufen gehen zu können. Und ich freue mich auf morgen, wir nehmen nämlich heute einen Mittwoch auf, morgen auch mal wieder ins Gym zu gehen. Man glaubt es kaum.
Verstehe. Also ich habe ja eine kleine Tournee hinter mir, ja. Ich war ja in meiner Heimat, ne, im wunderbaren Dorsten. Kennt ihr alle im nördlichen Ruhrgebiet, ne? Wart ihr alle schon mal, wart ihr noch nicht, aber ihr solltet da mal hinfahren. Da sind wir zum Beispiel gar nicht so weit entfernt von Bochum-Wattenscheid, wo ja bekanntermaßen in diesem Jahr die deutschen Meisterschaften stattfinden. War ja mein Verein in der Jugend. Bin ich jeden Tag mit dem Moped hingefahren, weil wir in Dorsten einfach noch nicht so gute Trainingsbedingungen hatten. Ja? Und am vergangenen Samstag ist jetzt auf meinem Sportplatz, ja, der legendären Jahnkampfbahn, ne, so heißen die Dinger ja, ne, die von damals, wo noch knochentiefe Asche war zu der Zeit, wo ich da unterwegs war, wo man eigentlich auch nie, also eben so, es hatte so ein bisschen so einen E-Ten-Style, weißt du, so mit Lachlöchern und so kleinen Pfützen, so Löchern und so, ja, sowas, ne? Und jetzt gibt es die neue, frisch renovierte Tartanbahn, ja, mit 6 Rundbahnen und mit Hindernisgraben und mit Diskusring und, ne, allem Schnipp und Schnapp. Und die haben wir neu eingeweiht mit den örtlichen Lokalpolitikern und so weiter. Christina Honsel ja auch als Dorstnerin war dabei. Also hat total Spaß gemacht. Dann zack nach Hamburg, ja, aber nicht zum Ironman, wie alle gedacht haben. Da bin ich natürlich dann noch kurz morgens vorbei und habe mir das Schwimmen angeguckt, sondern um Stockholm zu übertragen, also die Diamond League, die ja auch cool war aus deutscher Sicht. Ne? Ein paar sehr coole Saisonendstände, sofort EM-Normen, ne? Von Karl bestätigt, von Lea Meyer, die ja sehr lange auch Probleme hatte, verletzt war und dann erst wieder reinfinden musste ins Laufen. Die war total glücklich, obwohl sie nach 23,77 Meter schon fast auf der Nase gelegen hatte. Gebolze da wieder, ne, Gedränge, Gestürze übereinander und dann ist sie echt cool gelaufen. Und dann sind wir ja schon beim Thema, ne? EM-Qualifikation. Ja, herzlich willkommen, Nina. Wie geht's dir?
Ja, hallo. Ich freue mich, dabei zu sein heute. Mir geht's sehr gut aktuell. Also die letzten Wochen waren extrem schön, vor allem natürlich durch die EM-Quali. Und ja, mir geht's sehr gut aktuell.
Sag mal, du bist ja vor allen Dingen frisch. Also Siegerin ist so ein bisschen halbrichtig, ne? Aber eigentlich wird da ja nicht so richtig um die Wette gelaufen beim JP Morgan Chase, ja. Ist immer noch hier eine der größten Laufveranstaltungen in Deutschland, die gar nicht so viel so wettkampfmäßig Laufende auf dem Schirm haben, weil es ja eigentlich eine Firmenveranstaltung ist, ne? Da warst du aber trotzdem relativ schnell unterwegs und ja nicht nur im Einzel, sondern auch mit deinem Team. Erzähl mal, warum du da immer läufst.
Ja, ganz genau. Das ging schon los 2017. Habe ich ja mit meinem Polizeistudium angefangen. Und da war das immer schon so ein Programmpunkt im Jahr. Also, dass wir da als Polizei, als Team Hessen an den Start gehen. Und dann habe ich 2020 aber, glaube ich, zum ersten Mal teilgenommen. Und das hat einfach da schon mega Spaß gemacht. Da war ich zwar auch schon ambitioniert unterwegs, aber halt noch nicht so auf dem Niveau wie jetzt logischerweise. Und ich hatte dann irgendwann, dann war Corona, dann gab es das ja nicht. Und dann hatte mir aber mein Mann auch immer erzählt, er war im Finale 2015, da sind die nach New York geflogen. Mhm. Und es geht ja darum, dass sich ein Mixteam, ein Männerteam, ein Frauenteam für das Finale bewerben kann. Und da war das für mich schon vor ein paar Jahren immer so das große Ziel, mich einmal dafür das Finale zu qualifizieren und da laufen zu dürfen. Deswegen habe ich dann auch jedes Jahr dann nach Corona, wo es wieder losging, dran teilgenommen. Gut, seit Corona gibt es kein Finale mehr. Wir können uns also als Team Hessen nicht mehr für das Finale qualifizieren. Aber es hat trotzdem mega hohen Stellenwert so bei uns in der Polizei. Also die wollen immer ein Top-Team Männer, ein Top-Team Frauen, ein Top-Team Mixed stellen. Und deswegen war das für mich auch gar keine Frage, da in jedem Jahr zu laufen, solange es halt passt. Und dann war ich einmal Dritte. Das war schon totaler Erfolg. Dann war ich nochmal Dritte und dann konnte ich im letzten Jahr gewinnen und dieses Jahr wieder. Man muss aber ehrlich sagen, ja, eigentlich wird nicht so um die Wette gerannt, aber es ist der schlimmste Start, den ich...
Ja, das stimmt. Das glaube ich sofort.
Katastrophe. Also wir haben letztes Jahr schon die Taktik gemacht, dass sich drei von unseren hessischen Männern um mich herumstellen und mich versuchen irgendwie abzuschirmen. Dieses Jahr wieder. Dieses Jahr war es ein bisschen entspannter als im letzten Jahr, aber es wird einfach nur losgesprintet. Und man braucht erstmal einen Kilometer, bis man sich freigelaufen hat und dann aber durch Frankfurts Straße ist natürlich immer besonders. Und dann war es letztes Jahr schon super cool und dieses Jahr das dann nochmal verteidigen zu können. Ich wusste auch nicht, dass ich so schnell laufen kann mit meinen Marathonbeinen, aber hat mega Spaß gemacht. Deswegen, genau, das war ja letzte Woche erst.
Also ich habe gelesen, 63.000 Teilnehmenden, glaube ich, in diesem Jahr, stelle ich mir grundsätzlich mal die Frage, wie findet man überhaupt da ich wollte gerade sagen Startblock, aber das gibt es ja vielleicht gar nicht. Also seine Startreihe, also du kannst da irgendwie schon mit Meldezeiten arbeiten oder also wenn Elite-Startblock wird es wahrscheinlich nicht geben.
Ja, gibt es tatsächlich, ich glaube unter 19 Minuten oder okay, unter 20 okay. Minuten, das gibt man halt vorher an, dann hat man eine rote Startnummer und da gibt es einen separaten Block vorn. Okay. Aber man hat das ja auch nirgends bei einem großen Straßenrennen, dass man sich dann wirklich...
Ewig also lang anstellen muss eigentlich.
Ja, wir haben uns letztes Jahr 18.30 Uhr bei 19 Uhr Startzeit da reingestellt und da kann man sich irgendwann nur noch auf 20 Metern hin und her einlaufen.
Ja, das glaube ich.
Dieses Jahr haben wir jetzt einfach mal volles Risiko, 18.45 Uhr rein. Ich hatte mich vorher eingelaufen und dann sind wir halt am Rand, haben uns einfach durchgekämpft, so gut es ging, nach ganz vorne. Aber allein schon der vorderste Startblock, das ist halt Wahnsinn. Also das ist wirklich... Und dann steht man trotzdem da nach 15 Minuten, kann sich nicht mehr von A nach B bewegen. Und das ist dann halt auch totaler Kaltstart. Also der erste Kilometer tat ordentlich weh.
Ja, gerade 5 Kilometer ist ja dann verhältnismäßig knackig gleich direkt. Und dafür kannst du dich davor gar nicht bewegen. Also wenn ich mir jetzt so versuche zu überlegen, ich glaube, ich bin nie 5 Kilometer auf der Straße gerannt. Und so auf der Bahn war es natürlich klar, du konntest ja bis Ultimo vorher irgendwie noch Steigerungen machen und sowas. Das stelle ich mir auch nicht so chillig vor.
Ja, es ist auch, davor hatte ich am meisten Sorge, die Tage davor. Also vor Sturz oder halt vor diesem... Von 0 auf 100 loszulaufen.
Aber es ist gut gegangen. Weil das wäre es ja noch, dass du dich bei so einer Nummer dann irgendwie verletzt. Ja, also das brauchen wir ja dann echt nicht, ne?
Ja, genau. Wie gesagt, weil es letztes Jahr schon wirklich extrem war, haben wir halt dieses Jahr auch wieder gesagt, komm, stellt euch mal um mich herum, boxt die Leute ein bisschen weg. Aber im Endeffekt, ob man da auf den ersten 200, 300 Metern so viel gewinnt. Letztes Jahr habe ich dann wirklich auch am Anfang nicht zu viel riskiert. Und dieses Jahr bin ich super gut weggekommen, von daher alles gut gegangen.
So, jetzt nimmst du unsere Gemeinde nochmal eben mit. Nina Reuter, Name kommt dann bekannt vor, aber wo kommt die denn her? Wieso ist sie jetzt plötzlich im Marathon? Was passiert da? Ne? Also es sind ja, ganz einfache Erklärungen im Prinzip, die das Leben so schreibt, aber nimm die Gemeinde mal eben mit, wo du herkommst, was du vormacht hast und warum du jetzt bei den Europameisterschaften starten darfst.
Lange Geschichte, würde ich sagen.
Ja, go ahead. Also,
wir haben das perfekte Format dafür.
Wir legen uns jetzt zurück. Ja, ich habe einige Menschen schon getroffen. Ich bin gerade in Berlin, die gesagt haben, ey, ich weiß, ihr habt nicht so viel Zeit heute Abend, ey, aber wehe, du machst so kurz. Ja? Ich habe einen langen Lauf am Wochenende. It's all yours.
Ja, Das ist wirklich eine lange Geschichte, aber vielleicht erstmal zu meinem Namen, weil dann direkt natürlich Nina Reuter kam, wo ich selber erstmal kurz überlegen muss. Nein, also es ist ja mittlerweile schon seit einem halben Jahr, dass ich nicht mehr als Nina Völkel unterwegs bin. Wurde aber tatsächlich auch beim JP Morgan nochmal wieder drauf angesprochen. Ach, du hast doch letztes Jahr auch gewonnen, oder warst du das? Oder passt das jetzt hier zusammen? Nee, genau, also seit einem halben Jahr Nina Reuter, nicht mehr Nina Völkel. Genau, und ganz ursprünglich, ich glaube, das wissen auch tatsächlich gar nicht so viele, komme ich vom Skilanglauf.
Sehr spannend.
Ja, und auch meine Eltern haben mich mit 2, fast 3 Jahren schon auf Alpinski gestellt. Also ich komme halt aus so einer, ja, skibegeisterten Familie und habe dann direkt mit Langlauf angefangen. Und habe aber auch, bis ich, boah, von 5 bis 10 ungefähr, habe ich auch Fußball gespielt. Und halt währenddessen Skilanglauf gemacht. Und dann ging es halt während, also das Training im Sommer bestand natürlich auch schon aus Laufen und Leichtathletik. Ich habe aber nicht dieses klassische Leichtathletiktraining gemacht, sondern wir haben halt eher so, das war immer so ein Mittwochstraining, da waren wir auch auf der Bahn oder in der Halle, haben läuferisch was gemacht, dass ich halt nicht so diese leichtathletische Grundausbildung gemacht habe, aber so dieses schon Athletik und sowas alles. Und dann ist man halt im Sommer immer schon hier diese Nordhessen-Cup-Serie gelaufen. Also ich bin 2008, da war ich 9, also ich bin 1999er Jahrgang, bin ich schon die gesamte Serie gelaufen, also 8-mal einen Kilometerlauf. Und mir hat auch so das Laufen immer schon mit am meisten Spaß gemacht. Und genau, im Skilanglauf habe ich es dann über hessische Meisterschaften auch zur deutschen Meisterschaft geschafft, halt habe auch am deutschen Pokal teilgenommen. Ich bin aber da ehrlich gesagt auch immer so ein bisschen hinterhergelaufen, weil, also ich komme halt nicht direkt aus Kassel, sondern hier in der Nähe ist Eschwege und der Hohe Meißner, deshalb so ein bisschen langlaufaffin. Und
Habt ihr da wirklich Schnee im Winter?
na klar, nein, also früher natürlich mehr als
Okay.
jetzt, aber so früher war es schon so, dass ich jeden Winter mehrere Wochen am Stück da langlaufen konnte.
Stark.
Skifahren konnte. Wir haben 2 Lifte auch. Genau. Also früher war natürlich die Schneesituation besser. Es war aber
Vielleicht.
nie so gut. Ja.
Ja, vielleicht nehme ich euch noch ganz kurz mit und dich, Philipp, auch, ja.
Bin
Also,
gespannt.
das heißt schon Hessisch-Sibirien da.
Ach,
Ne?
ganz genau. Genau. Ja. Ja, hier in Kassel ist auch immer kälter als irgendwo anders. Genau, und deswegen haben wir da halt immer trainiert, aber die anderen hessischen Hochburgen waren halt immer im Vogelsberg Schotten, in der Rhön Gersfeld und halt Willing. Und die hatten halt auch die Schulen und die Lehrertrainer und das hatten wir halt nicht. Also ich hatte hier meinen Verein, das war TSV Retterode. Das war aber eher so der kleinere Verein von den hessischen Vereinen. Und das heißt so, die Langlaufbedingungen waren gut, aber halt nicht so, dass ich es jetzt halt in die deutsche Spitze geschafft habe. Ich hätte halt auf ein Internat gehen müssen, in die bekannten, na ja, Oberhof, Oberstdorf, wo auch immer. Hätte ich tatsächlich sogar zu einer gewissen Zeit ganz gern gemacht. Da waren meine Eltern so ein bisschen, dass die es eher nicht wollten. Und da war das aber auch nicht schlimm, das war für mich okay und ich habe trotzdem, wir haben Lehrgänge gemacht. Ich war teilweise während der Schulzeit 2 Wochen in Norwegen mit dem Hessischen Skiverband, sowas halt. Und ich bin aber tatsächlich wirklich im Langlauf eher so ein bisschen hinterhergelaufen. Auch so deutsche Meisterschaften eher das hintere Drittel gewesen. Und hatte aber dann schon 2015, also mit 16, bei einem Deutschlandpokal im Sommer, das wurde halt auf Rollski ausgetragen, als Crosslauf und auch als Berglauf. Und da bin ich tatsächlich im Crosslauf Vierte geworden. Und das war für mich so das absolute Highlight und hat sich dann aber auch gezeigt, dass ich halt eher so das Lauftalent habe. Und dann hat sich das halt bis zum Abi so entwickelt, dass ich halt gesagt habe, ja, ich möchte eh zur Polizei. Das wird mit Langlauf jetzt alles eher schwierig werden. In die deutsche Spitze schaffe ich es wahrscheinlich auch nicht. Mir macht's Laufen am meisten Spaß. Ich wechsle sozusagen zum reinen Laufen. Genau, so ging das erstmal quasi mit dem Skilanglauf los. Aber währenddessen war ich eigentlich auch schon die ganze Zeit im Sommer immer die Läuferin. Jedes Jahr, wie gesagt, Nordhessen Cup gelaufen. Über 1 Kilometer ist man dann halt auf die 5 Kilometer gegangen. Genau. Ja, und dann habe ich 2017 mit meinem Studium angefangen bei der Polizei. Das wollte ich auch schon immer. Also ich habe von klein auf gesagt, ich möchte gerne zur Polizei. Und
Das
das
heißt,
hat
deine
dann
Polizeikarriere hat nichts mit deinen sportlichen Ambitionen zu tun?
tatsächlich wirklich gar nicht. Also klar, ich war schon immer sportlich und das war alles immer schon so, auch im Langlauf natürlich darauf ausgerichtet, irgendwie, was macht man später? Wird man halt irgendwie vielleicht doch Profi? Wie macht man das? Wie verbindet man das? Dann ist natürlich immer Zoll, Bundeswehr, Polizei eine Option. Aber es war für mich da zu dem Zeitpunkt keine Option. Ich komme jetzt irgendwie direkt in die Förderung bei der Polizei. Ich wollte wirklich zur Polizei, um Polizistin zu werden. Genau, und habe ich halt
Familiäre
2017.
Vorprägung? Also so Opa, Oma,
Jein,
Vater, Mutter,
nur
alle
mein,
auch schon Polizisten? Nein.
tatsächlich nur mein Patenonkel, aber der hat mich da
Ah,
auch so ein
okay.
bisschen, wahrscheinlich so ein bisschen geprägt. Also, der hat mich da immer mitgenommen. Wir waren immer auf dem Hessentag. Da hat ja die Polizei auch mal einen riesengroßen Stand. Und hat mich auf dem Polizeimotorrad mitgenommen und so Geschichten. Aber das kam schon eher so ein bisschen von mir selber. Und genau, das war so, ja. Und dann, ich hatte auch die Zusage in Niedersachsen, bin beim BKA durch den Sporttest gefallen.
Moment, das klingt wild.
was ist
Also
da
da habe ich jetzt
passiert?
schon viele Fragen, ja.
Ja.
Gewicht, ich sage Gewicht, das war bei mir bei der Bundeswehr, deswegen bin ich ausgemustert worden, aber
Was, weil
nee,
du zu leicht
tatsächlich.
warst? Also zu, ja,
Genau,
weil du euch zu dünn
weil ich
warst, unterernährt.
zu dünn, die dachten sich, ich schaffe da nicht irgendwie
Ach so,
irgendwelche Gepäckmärsche und sowas.
du hättest zu viel Essen vertilgen müssen, um einigermaßen
Wahrscheinlich,
einsetzbar zu bleiben.
ja. Ja, nee, es war eigentlich ganz banal. Also, die machen so einen Achterlauf beim Sporttest und ich hatte mich schon total gefreut, dass ich überhaupt durch den schriftlichen Teil durchkam. Und dann bin ich halt um zwei Hütchen falsch rum also falsch rumgelaufen, also quasi links vorbei statt rechts vorbei. Dann gab es direkt auf diese Übung 0 Punkte und man war raus.
Echt?
Ja,
Wow.
ich krieg das auch
Okay.
nicht mehr ganz zusammen, wie das zustande kam, aber ich weiß noch, ich musste halt irgendwie rechts vorbeilaufen, bin links gelaufen und das irgendwie doppelt und ja, durch den Sporttest gefallen, aber durch sowas Einfaches eigentlich. Also, ja.
Ich habe jetzt schon gedacht, du hättest die 17 Klimmzüge nicht gekonnt oder die Rolle
Nee, es war
vorwärts oder keine
Bankdrücken.
Ahnung.
Es war Bankdrücken,
Bankdrücken?
aber da, genau,
Oha.
es war, ja, und
Da
das
sind die
konnte ich
Läufer auch
zu dem,
bekannt für, dass wir da richtig punkten normalerweise.
ja, Katastrophe im Studium gewesen, aber da beim Einstellungstest mit 20 Kilo, das habe ich noch hinbekommen.
Moment mal, ich habe jetzt schon wieder eine Menge Frage. Wieso hast du Bankdrücken im Studium gehabt?
Tatsächlich haben wir das ist immer noch als Prüfung. Also ich glaube im
What?
sechsten Semester. Ja, im sechsten
Okay.
Semester
Im sechsten
ist bei
Semester
uns
Sport oder was?
genau.
Sport ob für Lehramt?
Nee, Sport für
Nee.
Polizei wahrscheinlich.
Genau, wir haben ja 2 Stunden Sport in der Woche
Ach
und
so,
haben
okay.
auch fast jedes Semester eine Sportprüfung. Ja, die Geschichte artet immer weiter aus, weil mein Mann
Aber
ist ja
echt,
Sportausbilder.
das ist ja Weltklasse. Das
Ah,
heißt,
das ist
und
ja
der hat dir
cool.
das
Ah, ja.
Pumpen beigebracht.
Nee, zu dem Zeitpunkt war er noch in der Sportfördergruppe.
Ach so, okay.
nee, und ich musste mit 30 Kilo im sechsten Semester Bankdrücken machen. Und das ist gescheitert. ja, also im Einstellungstest beim BKA war es noch mit 20 Kilo, das hat noch funktioniert, aber mit 30, da war ich dann leider raus im Studium. Nee, und da bin ich halt durch BKA-Test gefallen, leider. Und hatte in Hessen aber auch direkt die Zusage. Und ich hatte auch die Zusage für das reine Kriminalstudium, das ist in Gießen oder Wiesbaden, aber auch die Zusage für Kassel. Und ich wollte halt ganz gerne hier in der Nähe bleiben. Deswegen habe ich auch gesagt, nee, ich mache erstmal ganz normal das Schutzpolizeistudium und studiere halt hier in Kassel. Genau, und dann bin ich auch direkt nach Kassel gezogen und habe aber auch in dem Jahr meinen ersten Halbmarathon gemacht, auch hier in Kassel, logischerweise. Genau, und habe aber zu der Zeit auch immer schon so hessische Meisterschaften, 10 Kilometer Straße. Hessische Berglaufmeisterschaften bei unserem Meißner gemacht. Also habe da schon immer mal so Wettkämpfe mitgenommen. Und in dem Jahr aber auch den ersten Halbmarathon in 1,33, glaube ich, war das hier in Kassel. Und er hatte da auch schon Höhenmeter. Und bin ein halbes Jahr später, also während meines Studiums dann bei der Polizei, wir haben auch so ein duales System, also 3 Jahre geht das, mit einem Bachelor als Abschluss und einem kompletten praktischen Semester. Und so auch noch so ein paar praktischen Teilen. Und dann bin ich ein halbes Jahr später in Hamburg nochmal Halbmarathon gelaufen, dann schon in 1,27. Und so ging das dann immer weiter.
Ja, Philipp, was soll ich sagen? Ich bin ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, weil du hast es geschafft, trotz deiner vielfältigen Verpflichtungen eines nicht ganz unanstrengenden Trips relativ weit auf die andere Seite des Globus und wieder zurück, also zumindest nach außen hin, gesund zu bleiben. Ich habe das irgendwie nicht so ganz hingekriegt. Ich glaube, ich habe so ein bisschen meine Routine verlassen, aber wie hast du das gemacht?
Ja, die letzten Wochen waren wirklich stressig, reisetechnisch, viele andere Themen, die dazugekommen sind. Und gerade mit Jetlag und dergleichen, ist das ja nicht ganz so einfach, aber es gibt eine Routine, auf die ich seit langem setze und Gott sei Dank auch durchziehen konnte. Und das ist täglich AG1. Das hat mir geholfen, zumindest die letzten Wochen fit zu bleiben. Bei dir klingt das aktuell ja ein bisschen nasal, Ralf, aber für mich der klassische Start in den Tag und ja, das tägliche Nährstofffundament mit Vitaminen, Mineralstoffen und Bakterienkulturen, das kann ich dir nur ans Herz legen.
Gut, es ist ja jetzt nicht so, dass ich da nicht schon mal von gehört hätte, logischerweise. Und völlig überraschend war ich natürlich schon auch bei meinem Trip nach Kanada mit den Travel Packs unterwegs und so weiter. Aber wenn du zurückkommst, dann bist du ja doch so ein bisschen angenockt, ne? Wegen Jetlag
Voll.
und nicht vernünftig schlafen und so weiter. Dann kamen noch ein paar Sachen dazu, die einfach lange Tage waren. Dann hast du vielleicht doch nicht vernünftig gegessen. Und dann habe ich es ein paar Tage einfach weggelassen. Ja, dann war ich halt in Deutschland noch ein bisschen unterwegs und einfach ein paar Tage weggelassen. Und plötzlich denkst du, wieso huste ich eigentlich dreimal in 5 Minuten? Und dann geht es so ein bisschen dahin, ja. Und dann denkst du, okay, vielleicht sollte man doch bei seinen Routinen bleiben. Das macht schon irgendwie ein bisschen Sinn, ne? Und wir haben für euch ja noch, und wir sind schon lange ja mit AG1 unterwegs, heute ein wirklich sehr, sehr cooles Angebot.
Ja, absolut, Ralf. Denn AG1 ist natürlich schon langjähriger Partner hier bei uns im Podcast, aber die haben natürlich auch immer wieder neue, wirklich coole Angebote, AG1 zu testen. Und zwar gibt es aktuell ein Angebot, wo ihr neben den 5 Travel Packs und einer Portion Vitamin D3 und K2 plus Welcome Kit auch noch einen satten Rabatt auf eure erste Bestellung einstreichen könnt, nämlich 20 Euro. Die könnt ihr aktuell sparen. Ist natürlich ein limitiertes Angebot, was ihr findet unter drinkag1.com/bestzeit. Den Link gibt es natürlich auch bei uns in den Shownotes. Ihr habt kein Risiko. Ich kann es euch absolut empfehlen. Ihr habt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie, keine Versandkosten, keine Vertragslaufzeit. Ihr könnt jederzeit pausieren oder kündigen. Ich würde sagen, checkt das aus und spart euch 20 Euro auf eure erste Bestellung. www.drinkag1.com/bestzeit.
Während dem Studium,
Das
genau.
heißt aber während des Studiums, nur um so ein bisschen das einschätzen zu können, also das klingt ja schon ambitioniert auf jeden Fall, aber natürlich wahrscheinlich noch weit entfernt, logischerweise, wie dein Training heute aussieht. Wie hast du da trainiert, läuferisch parallel zum Studium? War das so
Ganz.
einmal Laufen am Tag? Das waren wahrscheinlich noch nicht zwei Trainingseinheiten am Tag, schätze ich mal noch nicht, wahrscheinlich, oder?
Ja, ganz interessant eigentlich. Ich war so ein bisschen geprägt durch den Skilanglauf, dass wir da auch immer schon zweimal am Tag trainiert haben.
Wow,
Also ich
okay.
war schon gewohnt, ja, Skilanglauf, da hat man auch als Jugendlicher schon echt viel gemacht. Und ich
Okay.
war schon gewohnt, auch viel zu trainieren. Und ich habe mir da aber einfach selber noch Lust und Laune. Ich habe nur ab und zu, ich hatte dann schon vom TSV Retterode zum Skiclub Meißner gewechselt. Und die hatten immer dienstags und donnerstags Bahntraining. Da bin ich oft sogar aus Kassel noch hingefahren zum Training. Und sonst habe ich viel allein gemacht, einfach auch viel wirklich nach Lust und Laune. Einfach, ich gehe jetzt mal das laufen, ich gehe mal das laufen, ich gehe mal das laufen. Dann hatte man natürlich so im Studium einmal in der Woche dann auch mal irgendwie Programme, dann hat man mal so ein Programm gemacht. Durch dieses Bahntraining wusste ich dann immer schon so ein bisschen, was man vielleicht machen könnte. Und zu der Zeit habe ich auch einfach gedacht, oh, ich mache einfach so ganz, ganz viele Dauerläufe und steigere mich dann dadurch einfach. Da habe ich mir aber gar nicht so die Gedanken darüber gemacht. Das war klar, das wurde dann schon. Durch die Wettkämpfe auch, wirkt das zwar professionell, aber das Training war absolut nicht professionell. Genau. Das wurde dann erst mit Corona und mit so der Idee, ich werde ja im Laufen ständig besser, und ich möchte, ja, vielleicht möchte ich da doch was draus machen. Und auch so durch die Steigerung von 1,33 auf 1,27, und dann auf die 1,20, auch in Kassel. Und da hatte ich den Halbmarathon dann nämlich auch gewonnen. Und da kam so die Idee immer weiter auf. Und das war auch dann am Ende des Studiums. Also es war dann das 5. Semester. Das hat man dann als Praxissemester gehabt. Da war ich dann quasi auch ein halbes Jahr lang im Schichtdienst und habe da trotzdem versucht, alle Läufe so gut es geht unterzubekommen. Aber eher so nach Lust und Laune. Und da war das einfach, man hat sich gesteigert, weil man halt dran geblieben ist. Genau. Und ja, dann habe ich Anfang des 6. Semesters meinen jetzt Mann kennengelernt, der damals in der Sportfördergruppe war, als Triathlet. Und da ging das eigentlich so los, dass ich mich da extrem mit befasst habe. Also das war dann für mich von Sekunde 1 an das totale Vorbild. Also wir hatten ihn im Unterricht, Da war das aber noch so, da habe ich ihn erstmal nur so kennengelernt, weil er da halt immer mal Unterricht gegeben hat, während er in der Förderungszeit war, weil wir sind halt zu gewissen Teil freigestellt, können aber auch arbeiten. Und genau, da hat sich das halt so ergeben, dass ich ihm dann auch Fragen gestellt habe und wir dann durch eine deutsche Polizeimeisterschaft Cross, wo ich dann zum ersten Mal mit durfte, sind wir dann halt in Kontakt gekommen und dann hat sich das für mich immer mehr, ja, professionalisiert und da habe ich dann auch entschieden, ja, warum suchst du dir denn eigentlich keinen Verein in Kassel? Warum trainierst du denn hier eigentlich gar nicht mit? Du hast doch hier eigentlich mit damals noch PSV Grün-Weiß Kassel eigentlich die besten Voraussetzungen. Beziehungsweise war das so die Zeit, wo sich der PSV schon gespalten hat und halt auch zu Laufteam Kassel und PSV wurde. Und genau, dann habe ich einfach mal den Winfried Aufnagar angeschrieben und gefragt, kann ich denn nicht mal beim Training vorbeikommen? Und auch so mit dem Rat halt von meinem Mann. Und ja, so hat sich das dann ergeben, dass ich ab da dann ins Training beim Laufteam Kassel gegangen bin. Das war dann mein sechstes Semester sozusagen. Da haben wir, das war aber das Semester, wo dann im Februar ging Corona los. Und genau, ich hatte so im Januar, hatte ich bei ihm angefragt und habe da dann ab da Pläne von ihm bekommen und habe dann zum ersten Mal so richtig nach dem Plan eigentlich trainiert. Vorher immer mal so vom Skiclub hatten wir auch jemanden, der sich jetzt auch immer noch am meisten, glaube ich, freut über alle Erfolge. Aber da hatte ich noch nicht so den richtigen Plan. Und ab da hatte ich halt einen Plan und hatte halt so dieses Vorbild, mein Mann, also Fabi, der halt immer so, ja, das war für mich immer so das Vorbild. Der hat es in die Sportfördergruppe geschafft, der ist Triathlet, hat von allem sehr, sehr viel Wissen und genau, da habe ich mir zum ersten Mal so wirklich Gedanken darüber gemacht. Genau. Ja, und da ab dem sechsten Semester, natürlich war dann durch Corona, waren erstmal wenige Wettkämpfe, war erstmal schwierig. Und ich bin auch fertig geworden mit dem Studium und hatte aber ja auch durch Aufi quasi das Glück, dass ich hier oben in Nordhessen bleiben konnte. Das war dann, ich bin direkt hier auf ein Stadtrevier gekommen, also das war das Revier Ost und war ich erstmal total happy, weil eigentlich war es ja früher wirklich so, alle erstmal nach Frankfurt, Wiesbaden, Südhessen. Genau, ich konnte aber hier bleiben, was ich natürlich auch extrem Aufi zu verdanken hatte. Und genau, war erstmal total happy, dass ich hier bleiben konnte. Da war dann auch erstmal der Sport so ein bisschen zweitrangig, würde ich sagen. Habe aber trotzdem immer trainiert, viel gelaufen. Wir waren trotzdem jeden Winter zum Langlaufen weg, also meistens wirklich immer 2 Wochen. Bin da auch immer schon gerne Rennrad gefahren, also auch ganz viel draußen. Das war einfach schon immer so. Einfach durch dieses Langlauf und durch die Vergangenheit war ich immer schon ja sehr sportaffin einfach. Und das mit dem Laufen kam dann, wie gesagt, da erst nach und nach. Und dann natürlich aber auch viele Verletzungen immer mal gehabt.
Zum Beispiel, gib uns mal einen Kurzabriss sozusagen, was du dann vielleicht, weil das ist ja oft sowas, wenn man eben von anderen Sportarten kommt, Ausdauersportarten, bei denen man sehr fit ist, also ich sage jetzt mal kardiovaskulär, ist ja manchmal nicht so einfach, diese Transition zum Lauf zu schaffen, einfach deshalb, weil natürlich einfach dieser Faktor 5- bis 6-faches Körpergewicht pro Schritt und dann, wenn man irgendwie Langstrecke trainiert, irgendwie natürlich auch dementsprechend Kilometer machen möchte, läuferisch, dass er durchaus auch ein paar Herausforderungen bereithalten kann, was einfach den Bewegungsapparat betrifft.
Ja, ich glaube, an sich war das erstmal kein Problem, weil ich ja schon immer gelaufen bin.
Das stimmt
Das
natürlich,
war
ja.
so, deswegen war ich das an sich gewohnt und auch so die Umfänge, würde ich schon sagen, von Jahr zu Jahr einfach im Laufen mehr wurden.
Jetzt nie verdoppelt so, sondern halt schon eher
Genau.
peu à peu gesteigert.
Genau. Und bei mir war, glaube ich, dann eher das Problem, dass ich mal intensiv trainiert habe. Ich kannte sonst nur Dauerläufe. Und dann kamen halt intensive Einheiten dazu und halt Bahntraining, was ich halt sonst auch nicht so extrem gewohnt war. Und ja, bei mir war so ein Klassiker Schienbeinkante, was ja
Oh,
wirklich auch so ein Klassiker
ekelhaft.
ist.
Oh ja,
Genau.
unangenehm, ja.
Genau. Und es hat sich halt immer mal gezogen. Und eine echte schlimme Verletzung hatte ich eigentlich nur 2024. Das war aber schon, wo ich in der Förderung dann war. Also es war dann schon viel später, dass ich mir da einmal den Fuß gebrochen habe, was aber auch kein Ermüdungsbruch war, sondern einfach wirklich kerzengerade durch. Einfach ja, irgendwo draufgetreten und durch.
Krass.
Deswegen, also sonst hatte ich tatsächlich bisher nur ein bisschen Schienbeinkante. Ich hatte wirklich nichts richtig Schlimmes, außer diesen Fuß 2024. Aber man ist halt trotzdem mit Schienbeinkante natürlich erstmal immer raus gewesen. Das hat sich dann immer so gezogen. Und ich hatte eigentlich immer schon, als ich in die Schicht kam, das war Hölle für mich. Also Nachtdienste ging halt gar nicht. Es war Katastrophe. Da war ich natürlich auch ständig krank. nach jedem Nachtdienst gefühlt krank geworden. Also das war einfach so auch nichts. Und da hatte ich dann auch schon nach einem halben Jahr gesagt, ich reduziere meine Stunden auf 80%, weil das schon in meinem Kopf war, vielleicht ist ja die Förderung irgendwann eine Option. Ich war da so bei, ich bin dann eine 36,05, glaube ich, auf 10 gelaufen, was zu dem Zeitpunkt auch ja recht gut war. Also 2000, ich glaube 21, 22 so in dem Dreh, 21, nee, 20 sogar, genau. Und hatte das immer schon so im Hinterkopf, so irgendwann vielleicht klappt ja die Förderung. Hatte mich da auch schon einmal beworben, wurde halt abgelehnt. Genau, aber hatte das immer schon so im Hinterkopf. Und dann habe ich gesagt, komm, die Schicht, das ist Katastrophe. Ich reduziere meine Stunden auf 80% und versuche es darüber dann vielleicht. Und hatte dann das mega Glück, dass ich nach einem Jahr Schichtdienst, halbes Jahr davon waren sogar 80%, direkt auf eine Kriminaldienststelle kam. Da wurde das alles aufgehoben, weil die Stellen hatten. Und ich wollte immer schon irgendwann, ich habe gesagt, ich möchte Erfahrung sammeln im Schichtdienst und auf der Straße. Ich möchte aber irgendwann auch zur Kriminalpolizei. Und das hatte nach einem Jahr tatsächlich schon geklappt. Da war ich natürlich super happy dann. Und da habe ich dann aber auch 80% gearbeitet. Das heißt, ich konnte vor der Arbeit trainieren. Das sind halt, weiß nicht, 6 Stunden 40, irgendwie sowas am Tag. Ich konnte aber vorher trainieren. Ich konnte danach trainieren. Aber das war schon eine extrem fordernde Zeit, würde ich sagen. Ich bin halt schon immer um ja, 5:30, 6 aufgestanden, habe trainiert, bin ins Büro. Büro war dann auch oft lang. Also es hat halt eigentlich nie geklappt, dass man diese 6 Stunden bleibt. Und weil es mir halt auch total Spaß gemacht hat. Also ich möchte, deswegen sage ich auch für später, ich freue mich auch auf nach der Karriere, weil ich dann endlich wieder meine Akten bearbeiten kann. Genau, und dann habe ich aber, und genau, und dann halt nach der Arbeit trainiert und hatte immer so, das ist schon das große Ziel vor Augen, es in die Förderung zu schaffen. Und hatte natürlich dann schon auch so ein bisschen Freiheit durch diese 80%, habe auch ein extrem gutes Arbeitsumfeld gehabt, auch mein Chef, der das voll unterstützt hat, dass ich halt wirklich immer später kommen konnte und gut trainieren konnte. Und dann irgendwann, ja, es blieben die Verletzungen aus. Ich konnte immer mehr trainieren, kontinuierlich trainieren und hat man sich natürlich immer weiter gesteigert. Ja, und dann bin ich eine 35:30 gelaufen nach so, also eigentlich von 2020 bis 2023 ging eigentlich gar nichts. Und dann bin ich eine 35:30 gelaufen. Das war ja so der erste Schritt, den ich da nach meiner 36er-Zeit gemacht hatte. Und dann bin ich 4 Wochen später in Paderborn noch 34:30 gelaufen. Und das war so, oh, hier geht ja ganz schön was. Und dann bin ich Berglauf-DM gelaufen, weil natürlich war ich auch schon immer so ein bisschen berglauf-affin. Und hatte da, bin ich Zweite geworden. Und das war so, oh, und hatte mir damit die WM-Quali für den Berg geholt. Und das war auch so für die Polizei mit so der ausschlaggebende Punkt, weil internationaler Start und die Entwicklung, die ich dann gemacht hatte in dem Jahr.
Das ja, waren dann damals Berglauf-Weltmeisterschaften, glaube ich, oder?
Genau, in Innsbruck.
Ja, genau,
richtig. Es war ein totales Highlight, ja. Und also es war für mich ein totales Highlight und es war halt auch so für die Polizei so der ausschlaggebende Punkt dann, dass die Förderung auf einmal doch relevant wurde. Ja, und dann bin ich noch Berlin-Marathon gelaufen. Das waren deutsche Polizeimeisterschaften. Als zweiten Marathon dann das Debüt in Köln. Das war so, ja, ich möchte mal Marathon laufen.
aber auch, Moment, warum hast du Köln genommen? Das ist jetzt erstmal spannend. Also es ist eine total schöne Stadt, muss ich euch ja nicht sagen. Ja, Marathon ist halt jetzt ein bisschen eine andere Nummer. Aber warum hast du das gewählt als ich möchte mal einen Marathon laufen?
Das ist eine gute Frage.
Wer hat das für dich entschieden?
Ja, es war 2022. Ich glaube, der Zeitpunkt war gut, also Oktober. Ich war natürlich den Sommer wieder irgendwie verletzt mit Schienbein, konnte da nicht so richtig was machen. Ich glaube einfach, der Zeitpunkt war gut. Und eine damalige gute Freundin hat in Köln gewohnt. Und das war so der Punkt. Und ich hatte halt nur Gutes von Köln gehört.
Also vergleichsweise. Vergleichsweise entspannte Anreise, 2 Stunden Fahrt, bla, Übernachtung gesichert, Party gesichert.
Ja,
Party ist immer in Köln und beim Marathon sowieso, ja.
Genau, und es hat, glaube ich, auch vom Datum gepasst, weil das war, glaube ich, 3. Oktober, es war 2. Oktober und 3. Oktober war dann frei und dann hat das alles ganz gut gepasst, auch mit der Arbeit. Und das war, glaube ich, auch das Jahr, wo wir, wo ich danach noch mit meinem Mann in Amerika in St. George bei der 73-WM war.
Ah, okay.
Das müsste in dem Jahr gewesen sein. Und da war das halt kurz danach. Und hat das einfach alles irgendwie zusammengepasst. Und deswegen
Köln. Und dann wolltest du eigentlich sofort Triathletin werden, weil es so toll war in St. George. Aber du konntest
ich habe es vorher schwimmen. Ein paar Mal probiert. Also, ja klar. Also die gesamte Verletzungszeit habe ich mich dann natürlich im Triathlon versucht. Natürlich auch durch meinen Mann, weil wenn der schwimmen geht, muss ich ja mal mitschwimmen gehen. Und ja, Radfahren konnte ich halt schon immer. Natürlich ist es nur im Endeffekt nur am Schwimmen gescheitert. Aber ja, nee, ich habe mich im Triathlon, ich bin sogar eine olympische Distanz gestartet. Hier in Römermann in Ladenburg. Das hat sogar echt richtig viel Spaß gemacht. Und ich bin sogar hier für Baunatal ein, zwei Ligarennen gestartet in der Verletzungszeit.
Ich habe jetzt, das eine Wort in diesen Sätzen verstehe ich nicht. Das hat sogar Spaß gemacht.
Ja, jetzt aktuell, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Wasser, also ein Schwimmbad gesehen habe. Es ist
ja
okay, schon.
Das, sag mal, jetzt kann ich das ja so ein bisschen, so, ich würde dir jetzt im Moment da verzeihen, ja, dass du nicht 10 Kilometer die Woche schwimmst, aber grundsätzlich ist das ja schon ein abwechslungsreiches Thema, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, das Schwimmen hat mich dann teilweise echt gerettet und wenn ich einmal im Wasser bin, dann macht mir das total viel Spaß. Da schwimme ich auch 3 Kilometer, das ist gar kein Problem. Nur die Überwindung, es ins Schwimmbad und die Überwindung ins Wasser zu schaffen, das ist
ein Punkt.
Ja, kritisch. Ist ein Punkt. Ja, aber auch so Triathlon hat mir total Spaß gemacht. Aber da hat sich auch immer rausgestellt, dass ich halt das Lauftalent habe. Aber,
das kann aber ja helfen bei Triathlon, weil das ist das Letzte und dann da wird abgerechnet. Ne?
Ja, es hat auch echt, wie gesagt, wirklich Spaß gemacht, aber ja. Und auch St. George, das war cool zu sehen, aber mein Mann hatte dann auch in Arizona noch seine erste Langdistanz gemacht, also Ironman Arizona. Und das, als ich das gesehen habe, das wollte ich dann erstmal eher nicht. Also das fand ich einfach eher ein bisschen schockierend.
Bin völlig bei dir.
Das fand ich dann erstmal heftig, weil nach meinem ersten, also nach Köln, nach dem Marathon, ich bin halt durch die Wohnung gerutscht vor Muskelkater. Mhm. Also ich hatte so Rutscheschuhe und ich musste wirklich, mein Chef lacht mich da heute noch für aus und kriegt das gar nicht zusammen, dass ich jetzt den Tag nach dem Marathon Treppe hoch und runter renne. Weil ich war den Tag dann, also 2 Tage später im Büro und er hat mich halt gesehen und er musste mir bei allem helfen und ich kam nicht aus dem Stuhl hoch und ja, das war halt der erste Marathon und der Muskelkater danach, das ist natürlich jetzt deutlich besser. aber nee, in Köln habe ich aber mit den 2:54, das war jetzt keine grandiose Zeit, aber ich habe gesagt, ich möchte mein Marathondebüt unter 3 Stunden laufen und da war das total, boah, das war so, hätte ich niemals mit gerechnet und war so damals, ja, hat auch so, ich habe auch direkt danach gesagt, ich will auch wieder Marathon.
Nur in Arizona hast du dann gesehen, was Marathon mit Menschen machen kann, wenn sie vorher schon schwimmen und Radfahren waren.
Genau, deshalb war das dann raus.
Wobei genau. ich muss sagen, ich habe mir das ja dann parallel am Sonntag logischerweise noch wieder angeguckt. Also wenn man sieht, wie Laura Philipp nach dieser Vorbelastung läuft, das ist technisch schon ganz schön gut, was sie da macht.
Also, absoluter sagen, Wahnsinn. Ne?
Also ja, jetzt von der Zeit ja auch abgesehen, ja, die übrigens ein bisschen schneller ist als 2:54, ja, ist das schon ganz schön gut. Ja, muss man echt mal
ja,
sagen.
Extrem. Ja, extrem. Sich das anzuschauen, was sich da auch in den letzten Jahren ja noch getan hat,
ja.
Das ist wirklich extrem und extrem schön auch zu sehen. Und mittlerweile kann ich es mir auch vorstellen. Also ich habe auch gesagt, nach der Karriere, man muss ja eigentlich mal einen Ironman gemacht haben.
Muss man nicht.
Ja. Aber
man kann es machen.
Ja, wenn man mal einen Marathon gemacht hat, muss man auch eigentlich mal einen Ironman machen.
Hast gehört, Philipp?
Ich habe gerade irgendwie, weil meine Kopfhörer gerade schlecht habe. Irgendwie muss ich das überhört haben. Hier.
Aber das
Philipp ist ja sowieso schon, Philipp ist ja sowieso schon total irritiert, ja. Weil wir jetzt ja zum zweiten Mal in Folge mit einer Läuferin sprechen bei uns. Ja, und die ganze Zeit ein edles Fahrrad im Hintergrund leuchtet.
Ja, also ja. Einfach
und das macht ihn schon total nervös. Ja.
Absolut, ja. Ist das deins, Nina?
Ja, das ist meins.
Okay.
Es ist mein zweites jetzt auch. Also mein anderes steht auf der Rolle. Und ich habe mir jetzt dieses Jahr endlich ein schönes mit elektrischer Schaltung fürs Draußenfahren gekauft, weil ich die letzten Jahre an den Anstiegen immer mal Schaltprobleme hatte. Und ich habe jetzt gesagt, jetzt wird es Zeit. Und ich hatte mir mein erstes zu meinem Bachelor gekauft. Und das ist auch wunderschön und ich liebe das Fahrrad auch, aber es steht jetzt auf der Rolle und jetzt habe ich für draußen aber die elektrische Schaltung und habe da keine Probleme mehr. Und das ist natürlich wirklich ein ganz anderes Fahrgefühl. Ich war jetzt dieses Jahr auch schon 3-4 längere Touren draußen. Ich bin eigentlich eher der Typ Rolle. Also es dauert schon lang, bis ich rausgehe und dann auch nur für lange Touren. Aber ja, das ist wirklich nochmal so gutes Invest jetzt gewesen. Ja, aber generell Triathlon finde ich auch total faszinierend und ich bin eh so sportbegeistert, dass ich generell eigentlich alle Sportarten irgendwie verfolge, aber Triathlon dann natürlich auch noch ganz besonders. Dann auch in St. George, ich war damals schon totaler Blumi-Fan.
Und dann ja natürlich Blumenfeld, ja, genau.
Ja, genau. Und wenn dann, mein Mann ist ja auch als Profi gestartet, da war das natürlich ja absolutes Highlight, dass die zusammen bei der Startlinie gestanden haben und man da ganz nahen Kontakt quasi hatte. Und
übrigens, was da, ja, also mitten in der Wüste ja praktisch, ja, wirklich krass war, brutal kaltes Wasser beim Schwimmen.
Und auch morgens also wirklich, war
es
total kalt.
Ja, es war super kalt morgens. Und das Wasser, also da hatten ja etliche Leute richtig Sorgen, ne, weil wenn du Probleme hast mit kaltem Wasser, dann kühlst du ja so krass aus. Ne? Also vor allem viele Frauen hatten da wirklich Sorgen, dass sie halt so ausgekühlt vom Schwimmen aufs Rad gehen. Und dann war es ja immer noch relativ frisch morgens. Also mittags war es brutal heiß, aber morgens war es echt noch frisch. Und das ist dann schon eine Herausforderung gewesen, ne? Weil das ist halt so ein künstlich angelegter Pond und der wird halt nachts wahnsinnig kalt. Und es war zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, was der hatte, aber vielleicht so 17, 18 Grad und es ist halt richtig kalt. Ja. Und wenn es morgens dann richtig kalt ist, dann geht es halt schnell auch dann in Richtung Dauerfrost. Und wenn das einmal drin, in dir drin hast, dann hast du ein Problem beim Triathlon, ne?
Ja, extrem. Das war wirklich, ich weiß noch, stand da mit Handschuhen und Stürmern morgens beim Zuschauen noch, beim Radfahren. Und auch Lucy Charles, die hatte auch, ich weiß noch, weil ich an der Radecke stand, so bei Kilometer 10, 20 ungefähr. Und die hatte sich so dick eingepackt, also überall auch noch auch die Handschuhe angezogen und alles mögliche. Das fand ich da auch echt faszinierend und ja, das wäre auch nichts für mich gewesen. Aber ansonsten auch ein total cooles Event dann gewesen. Das war ja riesig. Und auch die Tage danach noch vor Ort, wenn man alles getroffen hat. Auch so ein absolutes Highlight dann mit den Norwegern noch im Schwimmbad gewesen. Und so Sache, was ich halt nur durch meinen Mann quasi miterleben konnte, weil er halt als Profi gestartet ist. Das war für mich dann so ein bisschen immer so ein Fangirl-Moment. Und ja, genau. Das war
dann das heißt, du hast dir von denen auch dann die Trainingsmethoden für deine nächsten Schritte abgeschaut?
Also die haben meinem Mann für seine Langdistanz, die ja dann 3 Wochen später war, für seine erste Langdistanz, ein paar kluge Ratschläge gegeben. Die sollte man vielleicht nicht unbedingt erzählen.
Die will ich unbedingt wissen.
Nee, also wo wir jetzt noch überlegen, waren so manche Sachen ernst gemeint oder vielleicht doch nicht. Einfach nur verarschen.
Ich fürchte schon.
Naja, also es waren schon lustige Geschichten dabei, aber halt so sympathisch und hat einfach dann total Spaß gemacht und hat mich dann aber auch motiviert.
Entschuldigung, wir wollen die jetzt schon wissen, ne?
Ja, ich kann mich nur an eine Sache erinnern, dass ihm geraten wurde, man muss doch immer die doppelte Menge des Trinkpulvers in die Flasche machen. Und das löst sich ja bekanntlich sehr schlecht auf. Ja. Und wenn man die doppelte Menge auf die gleiche Menge Wasser versucht, in einer Flasche irgendwie klein zu bekommen, hat man halt noch weniger Chance als schon bei der einfachen Menge.
Ich verstehe.
Deswegen, das ist bei uns so das Thema, was wollte er damit bezwecken mit dieser Aussage? Oder machen die das wirklich?
Ja, ja, ja.
Das klingt auf jeden Fall nach Verwirrungstaktik, ja, da hast du recht.
Glaube ich auch.
Aber bei denen muss man ja schon ein bisschen aufpassen, weil die laufen auch schon mal eine Woche, 10 Tage vor einem Ironman einen Marathon im Training, ne?
Ja, klar. Ja. Deswegen,
weil die halt diese Umfänge gewohnt sind, ne? Also das kannst du ja nicht einfach übersetzen, das ist ja Quatsch, ne?
Ja, ganz genau, ja. Aber das war auch dann natürlich in Frankfurt dann beim Ironman 2024? Ja, genau, 24, hatte Fabian sein letztes Profirennen gemacht, da den Ironman. Und die dann auch nochmal zu sehen, das ist halt für mich wirklich immer noch Highlight.
Sag mal, was war denn dann der Kick, der dich jetzt ja leistungsmäßig dann doch nochmal deutlich nach vorne gebracht hat? Weil wir reden ja jetzt über eine EM, ne? Also das ist ja schon noch jetzt eine andere Hausnummer.
Ja, ich hatte dann, ich habe die Förderung bekommen, 2024 im Februar. Also das war dann schon entschieden, Berlin-Marathon 2023 bin ich die 2:41 gelaufen. Da bin ich aber auch schon auf 2,32 angelaufen und kläglich gescheitert. Das war dann auch deswegen, ich bin auch mit dem Berlin-Marathon, bin ich noch nicht so wieder auf, ja, also wir sind noch ein bisschen auf Kriegsfuß, würde ich sagen, weil ich da so ein schlechtes Erlebnis hatte. Und ab da war aber dann klar, ich bekomme die Förderung dann im Februar. Das ist immer bei uns, wird im Oktober entschieden für Februar. Und dann ist das immer jährlich. Und das heißt, ab Februar 24 hatte ich dann die Förderung und konnte vorher schon den ganzen Januar in ein langes Trainingslager fahren. Da waren wir auf Lanzarote und dann bin ich in Barcelona die 1:12:39 gelaufen. Und das war ja so der Mega-Step. Das war von der 1:16 auf diese 1:12. Da hatte ich Silvester noch Versus gemacht. Genau. Und da hatte ich aber Silvester, das hatte ich dann schon so, so ein bisschen, ja, der Weg war so ein bisschen gezeichnet. Ich hatte Silvester Versus gemacht und da war die Pace schon, ich glaube, 3:25. Klar sagt man dann immer mit Rückenwind da, aber trotzdem war da schon klar, Barcelona könnte gut werden. Und das war ja auch, wo Rom Leichtathletik EM war, der Halbmarathon. Und es war schon realistisch, vielleicht kriege ich das ja irgendwie noch hin. Hatte ja dann auch schon die Förderung, wo ich auf jeden Fall sagen würde, die Freistellung, gar nicht mehr unbedingt wegen mehr Zeit, aber mehr Regeneration, mehr Schlaf. Ich kann halt einfach ausschlafen und trainieren, wann es für mich gut ist. Und habe halt nicht diesen Druck, dazwischen ins Büro zu gehen. Genau, das war auf jeden Fall ausschlaggebender Grund. Und ich war zu der Zeit schon kaum noch krank, also eigentlich nie krank, einfach weil ich keinen Stress mehr hatte. Und dann bin ich dann,
Nachtsichten.
Ja, das sowieso. Genau. Dann bin ich in Hannover beim Halbmarathon, ich glaube so 6 Wochen später, noch 1:12:05 gelaufen. Und das war dann damals, genau, 1:12:39 war knapp an der Norm vorbei. Ich glaube, das war dann die Bestätigungsnorm. Das war irgendwie 1:12:30. Und das hatte ich dann in Hannover noch geschafft und bin dann da, hatte den Halben gewonnen. Und aber da zu der Zeit war das dann auch, oh, vielleicht klappt es ja noch mit Rom. Dann waren aber 6 Leute nominiert, es gab eine Absage und ich konnte aber nicht quasi nachnominiert werden. Ich wäre da sogar schon tatsächlich die 6. gewesen. Da wurde ja dann mit 5 Leuten gestartet.
Okay.
Genau, das war damals schon ein bisschen schade, würde ich sagen. Aber dann für mich okay. Ich habe gesagt, ich bin noch so jung und alles gut. Meine Zeit war
weil
ja da ja.
Weil die Absage so spät kam oder warum ging das damals nicht mit der Nachnominierung?
Das... ja, ich weiß nicht genau, wie das war, aber die
unglücklich,
Absage,
sagen wir mal zumindest.
Genau, ich glaube, es war sehr unglücklich, aber ich glaube, eine späte Absage, dass halt der Zeitraum, wo man hätte Leute nachmelden können, schon durch war.
Okay.
Aber ich kriege das auch nicht mehr ganz zusammen, wie das genau war. Jedenfalls waren ja in Rom nur 5 am Start und hätten ja 6 sein können. Genau, ich wäre halt quasi, meine Zeit war die Nachrückerzeit mit 1:12:05. Genau, aber in dem Jahr hatte ich dann eine Zeit lang bei David Schönherr trainiert. Das hat auch super gut funktioniert. Dadurch kam auch diese Steigerung erstmal. Dann hatte ich mir aber den Fuß gebrochen im Juni. Das war halt, ja, bitter. Und das hat auch erstmal so einen totalen Cut in alles irgendwie gebracht. Das Jahr war dann total gebraucht. Ich musste dann auch einfach gucken, wie komme ich wieder ins Laufen. Und dann habe ich auch gesagt, das macht einfach keinen Sinn. Und da zu der Zeit hat mir dann auch schon nur mein Mann eigentlich hauptsächlich dann die Trainingstipps gegeben, weil wir mussten von Tag zu Tag gucken, wir mussten gucken, was geht jetzt, was geht nicht. Ja, es war einfach sehr schwierig. Und dann habe ich mich aber so weit, also wir waren in Livigno im Trainingslager dann noch, da konnte ich so einigermaßen wieder laufen. Es war aber alles so, ach, nichts Halbes, nichts Ganzes. Ich habe dann als hin und her überlegt, was mache ich im Herbst noch? Und habe ich mich einfach dafür entschieden, ich mache noch Kassel Marathon, einfach nochmal um Spaß zu haben. Und der ist eh wellig, da geht es eh nicht um eine Zeit. Und einfach irgendwie die Saison mit irgendwas beenden und dann neu aufbauen. Und dann bin ich da, ich glaube, 2:47 oder sowas gelaufen mit den Höhenmetern. Das war dann für das Training und den Fuß gar nicht so schlecht. Aber danach haben wir auch gesagt, wir machen jetzt einen Cut 2 Wochen und wir müssen einfach komplett von neu aufbauen. Und in der Phase hatte sich das so ein bisschen entwickelt. Ich hatte eh schon Kontakt zu Laura in Kassel und wir haben oft schon mal Läufe zusammen gemacht und wir hatten immer schon mal so angedeutet, wie wäre es denn mit Kuno, und da zu der Zeit hat sich das so entwickelt und wir haben einfach mal offensiv gefragt, hier, könntest du dir das vorstellen? Wie könntest du es dir vorstellen, mich zu trainieren und gibt es da irgendwie eine Option?
Ja, und dann also wir reden von Laura Hottenrott und Kuno Hottenrott, ne? Nur für euch zu Hause
ganz mal genau.
Kurz als Einordnung, ja.
Genau. Und dann hatte sich das ab Oktober so ergeben, dass er gesagt hat, er kann sich da noch nicht so richtig vorstellen, weil er da ja auch noch voll in Halle gearbeitet hat, an der Uni. Noch nicht voll, aber er kann sich vorstellen, er macht Rahmen, also den groben Rahmen. Wir treffen uns einmal im Monat für ein Gespräch. Er kann ja Blutbilder, den Lagewechseltest, so alles, was er, wo er halt Experte für ist, machen. Und die Feinabstimmung macht aber Fabi, also mein Mann. Und das war auch, also war für mich, glaube ich, so das Beste, was mir passieren konnte. Und ohne das hätte ich auch diesen Schritt, den ich jetzt gemacht habe, niemals gemacht. Also mein Mann hat auch immer gesagt, er kann mich wahrscheinlich bis zu einer, weiß ich nicht, 2,35 bis 2,30 coachen. Aber so die finale Expertise, die brauchen wir halt noch von irgendjemandem. Und da war eigentlich Kuno so die Option, die ich schon, weiß ich nicht, schon ein paar Jahre davor mir so gedacht habe. Und was wir eigentlich dachten, passt nicht irgendwie zeitlich oder wie auch immer. Aber da konnte er sich's vorstellen. Und das war natürlich wirklich für mich die perfekte Lösung. Auch durch das Training natürlich da mit Laura. Wurde natürlich dann auch immer mehr. Und aber dass er gesagt hat, er macht das, er gibt uns die Ratschläge für den Monat, er gibt die Wochenumfänge vor, und Fabi guckt mir aber morgens ins Gesicht und sagt, nee, heute schieben wir mal eine Einheit. Hm. Genau. Und dann
was haben ja, wir das, was ja wichtig ist, ne, logischerweise. Total. Ja.
Ja, extrem. Und auch, weil ich bin auch so ehrlich zu mir, wenn eine harte Einheit am Tag einfach nicht passt, dann mache ich die auch nicht. Dann schiebe ich die halt. Und das so, und Fabi kennt mich einfach am allerbesten und das sieht er auch. Und genau, aber die Expertise, die brauchten wir halt einfach noch von irgendwem. Und ja, dann haben wir aufgebaut bis ins Frühjahr 2025, also im letzten Jahr dann. Und Barcelona als Einstieg für Brooks war natürlich, hatte ich mir wieder große Ziele gesetzt, auch wegen dem Jahr davor, weil das so gut lief. Gut, war ich zum ersten Mal seit gefühlt einem Jahr erkältet und musste alles so ein bisschen blöd gelaufen. Gut, da war ich natürlich, ich hätte niemals gedacht, dass Hannover diese 2,29,43 fällt. Ich habe gedacht, vielleicht, wenn alles gut läuft, eine 2,32, das wäre schon absolut mega. Und ich habe noch am Tag davor gesagt, einmal in meinem Leben unter 2,30 laufen. Ja, und dann hatte ich halt einen absoluten Sahnetag in Hannover. Und man muss halt wirklich sagen, Kuno kann einen halt on point fit an die Startlinie bringen. Für genau diesen Tag, was wir natürlich auch durch den Lagewechseltest und natürlich das Training perfekt steuern. Aber es war wirklich an diesem Tag, ich war für diesen Tag perfekt vorbereitet. Auch das Vorbereitungsrennen, zum Beispiel noch den Halbmarathon in Frankfurt, der war gut, aber der war auch nicht herausragend. Und dass dann wirklich diese Zeit klappt, das war natürlich so der, ja, Mega-Step. Und das war ja letztes Jahr eigentlich auch schon sehr viel wert in Deutschland. Diese 2,29,43. Da sind ja dann auch im letzten Jahr gar nicht so viele schneller gewesen. Klar, Domenica, Fabienne, Laura. Ich glaube, letztes Jahr war Miri noch schneller. Debbie war natürlich dann noch knapp schneller in Hannover. Wo ich mich im ersten Moment auch bei der Ziellinie nur geärgert habe, dass ich jetzt nicht Dritte geworden bin. Mhm. Die Zeit hat das ganz, ganz schnell vergessen gemacht. Mhm. Und ja. Und dann haben wir natürlich gesagt, ab da habe ich dann zum ersten Mal auch gesagt, vielleicht ist es ja wirklich realistisch, irgendwann Olympia zu schaffen. Oder erstmal fürs kommende Jahr. Wir haben uns im Herbst natürlich zusammengesetzt. Was ist das Ziel? Natürlich EM im nächsten Jahr.
Und eben auch durch die Vielzahl der Startplätze, die ja zur Verfügung stehen dann, ne? Genau.
Genau, genau. Das war halt auch klar, 6 Plätze, das ist realistisch. Genau. Und letztes Jahr, ich bin ja dann noch München gelaufen. Ich bin sogar noch, letztes Jahr bin ich ja noch Kassel-Marathon auch, weil es deutsche Polizeimeisterschaften waren, den Marathon gelaufen. Das war auch für mich eine totale Herzensangelegenheit, den zu gewinnen, dann da in Kassel deutsche Polizeimeisterin zu werden. Das war natürlich schon, war fast genauso großes Highlight wie in Hannover, die Zeit. Also das war wirklich den Tag, also den vergisst man, glaube ich, auch nie. Und dann noch 4 Wochen später in München Marathon zu gewinnen. Mein Papa kommt halt aus München. Das war also ganz viel Familie an der Strecke gewesen. Das war auch der absolute Hammer. Auch wenn da die Zeit mit 2,31 und den Höhenmetern auch gut war. Auch fast sehr gut, würde ich sagen. Aber das war dann halt noch nicht diese, ja, 2,27, sage ich mal. Ja, das war halt dann noch letzten Herbst echt der Wahnsinn. Und da habe ich aber auch gesagt, ich traue mir eigentlich auf einer ganz flachen Strecke dann auch schon mehr zu. Dann haben wir aber gesagt, das greifen wir im Frühjahr an, um die EM abzusichern und um dann halt so den nächsten Step zu machen. Das hat sich eigentlich bei mir schon immer so durchgezogen, dass wir halt von Schritt zu Schritt gedacht haben. Also nicht irgendwie, ich laufe jetzt in einem Jahr meine 1:10 und dann kommt nichts mehr, sondern wir haben wirklich versucht, ganz langsam alles aufzubauen, wirklich jetzt so Step by Step. Und das hat auch super gut funktioniert. Also wir sind auch sehr vorsichtig und deswegen kann ich, glaube ich, auch im Training noch einiges rausholen, was ich noch nicht ausgeschöpft habe. Genau. Und dann war halt eigentlich wieder, also ich habe mit Hannover halt die besten Erfahrungen gemacht. Durch den Halbmarathonsieg, dann letztes Jahr Hannover, die super Zeit. Dann war natürlich, ab Herbst war natürlich wieder der feste Plan, ich laufe Hannover-Marathon. Ja, 10 Tage vorher, kleines Missgeschick, Rippe gebrochen. Das war ja wirklich dieses Jahr, im Nachhinein würde ich sagen, vielleicht hatten mir die 2 Wochen Training, haben mir vielleicht sogar noch geholfen. Deswegen, ich will mich im Nachhinein jetzt auch nicht drüber ärgern. Ist passiert. Ich konnte dann halt Hannover nicht laufen. Wir haben halt den Plan. Ich bin da auch ganz realistisch mit umgegangen. Es ging jetzt einfach nicht. Ich konnte die letzten harten Einheiten nicht machen. Ich musste halt einfach, bei Rippe muss man einfach Schmerzmittel nehmen. Und damit laufe ich keinen Marathon. Das war für mich ganz klar. Und dann kann ich das auch reflektieren. Ich mache das nicht. Und dann Plan B, wir machen Düsseldorf.
Nochmal ganz kurz für euch zu Hause. Mit Schmerzmitteln läuft man keinen Marathon.
Ganz genau.
Nur mal so als
Erinnerung. Wichtige Takeaway-Message auf jeden Fall heute schon mal.
Ja, das hat für mich, ich habe gesagt, auch selbst wenn ich bis, ich habe mir so die Deadline gesetzt, wenn ich bis Dienstag, Mittwoch vorm Rennen noch Schmerzmittel nehmen muss, dann mache ich es einfach nicht. Es macht einfach keinen Sinn. Und das hatte sich dann schon rauskristallisiert. Und ja, mit Düsseldorf war ja die letzte Möglichkeit. Natürlich gab es da Düsseldorf und Hamburg. Mein erster Gedanke war auch Hamburg, weil ich auch so ein Hamburg-Fan bin.
Ja, wir hätten dich da auch sehr gerne übertragen.
Wollte gerade sagen, also wir werden das total, wir hätten das sehr begrüßt auf jeden Fall.
Ja, tatsächlich, ach, ich weiß auch gar nicht, es gab gar keinen ausschlaggebenden Grund dann. Also es war so ein da oder da und ja, machen wir halt da. Da sind vielleicht 10 Höhenmeter weniger so ungefähr, also überspitzt gesagt. Habe mich dann halt, ja, einfach für Düsseldorf entschieden. Und natürlich auch so ein bisschen, Laura hat den Livestream kommentiert, da hatte ich halt die Verbindung auch einfach dann hin. Klar, ich hätte halt, ich glaube, Hamburg wäre im Endeffekt genauso, ja, gut oder schlecht, wie auch immer. Ich glaube, das war einfach, es gab ja nur noch diesen Sonntag dann, wo ich hätte laufen können. Und genau, dann halt Düsseldorf. Und ja, ich habe mir von der Zeit her auch ein bisschen mehr erhofft in Düsseldorf tatsächlich. Und ich glaube auch auf einer einfacheren Strecke wäre auch noch mehr drin gewesen. Ich fand es schon nicht ganz einfach zu laufen. Aber wir haben dann auch so ein bisschen gesagt, in Düsseldorf beste Deutsche werden als Ziel und auch einfach play safe. Also sicher, lieber sicher unter 2:30 ankommen, als jetzt irgendwie eine 2:27 Harakiri anlaufen und ich gehe hoch. Und gefährden dann, weil dann wäre ich nämlich raus gewesen bei der EM. Also man konnte ja das Ranking ziemlich gut vorher absehen und wir haben alle möglichen Varianten irgendwie durchgespielt. Aber wenn ich halt den Marathon komplett in den Sand gesetzt hätte, wäre meine Münchenzeit halt raus gewesen. Und deshalb haben wir halt gesagt, komm, play safe. Und deswegen war das auch, ich glaube, ein ganz solides Rennen in Düsseldorf. Ich denke mal, da wäre, wie gesagt, woanders vielleicht schon auf der schnelleren Strecke schon ein bisschen mehr gegangen. Aber das war, ja, alles gut. Und dass ich mir damit dann die EM-Quali so absichern konnte. Ja, es war halt super gut für mich, dass ich auch in Barcelona in diesem Jahr vorher schon einen Halbmarathon gemacht hatte, weil das war ja quasi, ich bin ja jetzt über das Ranking und die als 11:09 aus Barcelona bin ich ja bei der EM dabei quasi, weil die Einzelplätze ja darüber vergeben wurden. Sehr kompliziertes Prozedere, aber so war es jetzt im Endeffekt. Und also war gut für mich, dass ich quasi in Barcelona gestartet bin, weil da kam ich auch, ach, bei mir ist der November und Dezember immer so ein bisschen zäh, würde ich sagen. So auch nach der Hochzeit, ja, vielleicht auch vom Hochzeitsschuh mal wieder so ein bisschen Schienbein gehabt. Und wenn es so leicht war.
Das heißt, ihr habt wenigstens vernünftig gefeiert und sehr gut getanzt.
Also wir hatten extra alles so gelegt nach dem München-Marathon.
Ja.
Ich hatte die Woche nach München, hatte ich meinen Junggesellenabschied in Hamburg und die Woche später haben wir geheiratet. Das war schon alles so geplant. Und ja, genau, also getanzt auch und schön gefeiert. Aber der hohe Schuh war dann vielleicht nicht so das Optimum. Ja, ich bin einfach ein bisschen weniger gelaufen und wir machen halt im Dezember auch immer Livigno auf Ski viel. Und ja, da war ich noch nicht so richtig im Laufen. Und wir haben im Januar dann Trainingslager in Thailand gemacht. Das hatten wir davor das ja auch schon gemacht, also Hitze. Und klingt komisch, aber hat bei mir jetzt schon 2-mal extrem gut funktioniert. Und da kam ich auch gar nicht so richtig ins Laufen. Und auch vor Barcelona, ich bin wirklich eigentlich nie krank, aber war dann davor noch so ein bisschen mit Magen-Darm, so 2-3 Tage, so alles nicht so das Wahre. Und ich dachte, in Barcelona, da geht gar nichts. Und dann bin ich Bestzeit gelaufen. Und das war dann schon so ein Mega-Einstieg in das Jahr. Mhm. Genau.
Vielleicht nochmal als physiologischer Hintergrund. Also das Hitzetraining ist von der Anpassung her nicht so weit entfernt vom Höhentraining.
Genau.
Gibt zumindest Parallelen, habe ich auch schon häufiger gelesen. Ja.
Ja.
Genau, und das haben wir halt so in Thailand quasi. Mein Mann kannte das vor ein paar Jahren durch Erdinger. Das sagt dir frei wahrscheinlich auch was, dieses Tanyapura.
Habe ich schon mal gehört.
Ja, da war er früher mit den Rehlak-Brüdern mal über Erdinger, genau. Weil er ja im Erdinger-Team war, in dem
Perspektiv-Team vor ein paar Jahren. Die haben sowas auch häufiger gemacht tatsächlich. Auch klar, wenn du ja in der Spitze unterwegs bist, ist ja immer das Ziel, du willst in Hawaii performen können. So, das ist halt extreme Luftfeuchtigkeit, da musst du dich mit Hitzetraining auseinandersetzen, ne? Weil das eben eine Anpassung ist, die funktioniert. Ja.
Genau, und deshalb kamen wir da auf dieses Trainingszentrum. Die haben auch zwei 50-Meter-Becken. Die haben eine 500-Meter-Bahn, ein super gutes Fitnessstudio. Also es ist auch so ein Trainingszentrum für Triathleten. Und das kannte er halt durch Erdinger. Und das hatten wir letztes Jahr dann schon gemacht. Und genau, es hat dieses Jahr wieder super gut funktioniert. Obwohl wir dieses Jahr nochmal woanders waren. Aber Laufen geht ja auch überall. Aber da war ich, wie gesagt, auch gar nicht so im Laufen drin. Und hatte dann halt schon nicht mit Barcelona gerechnet. Aber im Nachhinein jetzt alles richtig gemacht, dass ich gestartet bin. Da die Zeit abhaken konnte und dann darüber auch quasi jetzt bei der, ja, eben dabei sein kann.
Nimm uns auch mal eben bei einer Geschichte mit, weil du das ja zweimal genannt hast. Lagewechseltest, das kennen, glaube ich, nicht alle Leute. Mhm. Wenn man bei der einen oder anderen Uhr richtig gut aufgepasst hat, da ist das integriert, aber sag mal eben, was das ist und wofür er das nutzt.
Genau, also da ist ja Kuno wirklich der Experte für, der gibt ja da auch seine Seminare. Ja. Und ich selber habe an dem Seminar noch nicht teilgenommen, ich bin da nicht der Experte für. Mein Mann ja, aber wir machen den Test täglich morgens. Also in den wichtigsten Trainingsphasen mache ich den wirklich jeden Tag, jetzt aktuell eher alle 2-3 Tage. Aber wir steuern daran schon mein Training. Und das ist ja so, dass jede gängige Uhr mittlerweile, also alle Marken eigentlich, haben ja die Funktion, dass morgens einem die Herzratenvariabilität angezeigt wird. Da guckt wahrscheinlich jeder morgens drauf, Ruhepuls, Herzratenvariabilität. Genau, das ist aber nicht so aussagekräftig wie dieser Lagewechseltest. Bei dem Lagewechseltest zieht man sich einen Brustgurt an. Den macht man dann erst im Liegen, also man liegt im Bett und ich glaube 2 oder 3 Minuten steht dann auf. Und dann hat man quasi einen liegenden Wert und einen stehenden Wert, der gemessen wird mit dem Pulsgurt. Und anhand dessen und halt den Ruhepuls im Liegen logischerweise und wie der sich verhält, wenn man aufsteht. Und das Verhältnis der Werte zueinander, daran kann man erkennen, ja, ist man überlastet, ist vielleicht ein Infekt im Anflug. Und es ist Wahnsinn, man kann es wirklich on point sehen. Kommt dann eine Erkältung, ist man krank, ist man überlastet. Manchmal passt es auch gar nicht mit dem Körpergefühl. Aber meistens passt es wirklich. Und wenn meine Werte eine Katastrophe sind, dann mache ich auch eine harte Einheit nicht. Ja. Manchmal muss man das schon ein bisschen unterscheiden. Fühle ich mich jetzt nur schlecht? Sind die Werte vielleicht gut? Und ich muss vielleicht nur mal drüber drücken oder so. Aber damit kann man schon extrem gut steuern. Und ich weiß auch, ich hatte die ganze Woche vor Barcelona extrem schlechte Werte und habe mich auch total schlecht gefühlt. Und das war aber alles erklärbar mit dem Training in der Woche davor. Und Kuno hat die ganze Zeit gesagt, guck von Tag zu Tag, wir machen jetzt nur ganz ruhiges Training, guck von Tag zu Tag, das wird, Sonntag bist du fit. Und er hat es vorhergesagt, Samstag ging es mir schon echt gut, da war der erste gute Test wieder. Es gibt natürlich dann Selbstvertrauen und dann an dem Sonntag auch, der Test war gut und ich habe mich super gut gefühlt. Genau, also da die ganzen Insights kann ich nicht wiedergeben, was man da alles beachten kann muss. Genau, aber dieser Lagewechseltest ist quasi wirklich eine sehr, sehr gute Steuerungsmöglichkeit vom Training.
Ja, also auch durchaus zu empfehlen für euch zu Hause, ne? Weil was macht man sonst als Amateur? Ja, man denkt ja, okay, Trainingsplan, Arbeiten, Studium, Familie, keine Ahnung, Verpflichtung, nee, mache ich. Ne? Weil ich muss ja den langen Lauf noch machen. Ja, ich muss ja die harte Einheit noch machen. Ja, und dann bist du halt krank oder ja, verletzt dich oder sonst irgendwas. Also das ist eine coole Option, sich zu kontrollieren. Ich glaube, man muss eine gewisse Zeit haben, damit die Werte eine Relevanz haben. Ne? Ich glaube, irgendwie 3 Wochen braucht man als Referenzwerte, irgendwie sowas war, habe ich in Erinnerung. Ne?
Ganz genau, weil jeder Wert, also jeder Mensch hat da individuelle Werte. Also bei einem sind halt 100 gut, bei dem anderen sind halt schon 60 bis 70 gut, nur als Beispiel jetzt als liegender Wert. Genau, also man hat da eigene individuelle Werte, die für einen sehr, sehr gut sind und deshalb muss man das längerfristig beobachten, wie sich die Werte halt verhalten. Genau, das mit den 3 Wochen weiß ich nicht ganz genau, aber so in dem Dreh, wenn ich mich jetzt auch damit so ein bisschen befasst habe, so nach 3 Wochen kann man auf jeden Fall eine Tendenz sehen. Genau.
Ja, ja, also wirklich ein sehr gutes Steuerungsmittel, ja, wenn man eben nicht wie die Norweger sämtliche Apps, digitalen Optionen und finanziellen Ressourcen hat, um sämtliche Steuerungs- und Parameter, die zur Verfügung sind, zu testen. Ja, die testen ja alles und jeden. Ja, und wie sagen sie ganz selbstbewusst? Ja, wir sind die Einzigen, die das verstehen.
Genau.
Aber sie haben es anders formuliert. Ja, die anderen sind halt zu doof, das zu verstehen. So haben sie es formuliert. Ne? Reden wir über Selbstbewusstsein. Ne? So, jetzt bist du für die EM nominiert und jetzt kommt ja eine Vorbereitung, ne? Mitten im Sommer eine EM-Vorbereitung. Ja, ich habe schon gehört, ihr habt Zweckbande gebildet, ja, Zweckgruppen gebildet.
Ja, ganz genau. Also ich finde es eigentlich super cool so im August, weil man weiß immer nicht nach den Frühjahrsmarathons, weiß man immer nicht, was man bis zum Herbst macht. Wenn man 5000...
Schwimmen, laufen, Radfahren, ne? Und du sagst
ja, 5000 Meter auf der ja, 5000 Meter auf der Bahn laufen, ne? Also wenn es wieder im Ausstadion ist, ja. Das war auch eins meiner absoluten Highlights. Das war die 5000 Meter DM im Ausstadion, war der Hammer. Also wenn das wieder ist, dann muss ich auch wieder 5000 auf der Bahn laufen. Aber sonst bin ich halt nicht der Bahnläufer. Und sobald ich Spikes anziehe und im Kreis laufe, habe ich irgendwas. Deswegen war das im Sommer jetzt immer so ein bisschen schwierig. Was macht man denn? Und deshalb bin ich jetzt froh, dass ich Marathon laufen kann im August. Jetzt haben wir einen ganz guten Einstieg gehabt mit dem JP Morgan letzte Woche, so ein Geschwindigkeitsreiz. Genau, ich werde dann in Hamburg noch Halbmarathon laufen. Der ist ja dafür am 28. Der ist ja dafür bekannt, dass er jetzt nicht so super schnell ist. Und
der ist
so
bekannt dafür, sehr heiß zu sein in aller
Genau. Genau. Genau, deshalb nicht so schnell. Und das möchte ich aber als Reiz einfach mitnehmen. Weil ich wollte halt einfach gerne noch einen Halbmarathon vor Birmingham laufen und da kam eigentlich nur das in Frage. Und das kann man einfach so ganz gut mitnehmen. Da erwarte ich jetzt nichts Großes, aber als guten Reiz. Dann werde ich 3 Wochen, also knapp 3 Wochen nach Livigno fahren. Und da haben wir unsere Zweckgemeinschaft gebildet. Genau, ich nehme nämlich Tabea und Katharina mit.
Also Tabea Thiemann und Katharina Saathoff, ja.
Die mit mir bei der EM starten. Geplant war das eh mit meinem Mann, weil der halt da seine Semesterunterbrechung hat. Das hatten wir auch schon gebucht. Also ich buche sowas immer ganz gerne recht früh. Und für mich ist halt Livigno immer so der beste Ort. Also ich bin Typ Livigno, nicht so Typ St. Moritz. Einfach total verliebt in Livigno irgendwie, seitdem ich das erste Mal da war.
Und das ist auch das bessere Essen.
Ja, genau.
Und also so ganz subjektiv Kaffee. Jetzt. Ja.
Genau. Ja, Kaffee ist bei mir allein schon, das zieht halt schon. Und so dieses kleine italienische Dorf ist halt einfach wunderschön. Und vom Training her ist es halt mega. Und genau, das hatten wir eh schon gebucht und dann hatten die beiden gesagt, sie wollen wahrscheinlich nach St. Moritz und vom Termin hat es aber gepasst und ich muss eh alleine mit dem Auto hinfahren und habe ich gesagt, dann nehme ich euch beide mit, weil mein Mann erst nachkommt, weil er noch Unterricht hat. Genau, deswegen hat das gut gepasst und ich glaube auch mit denen kann ich ganz gute Dauerläufe machen, bereiten uns halt noch 3 Wochen, also ich nur knapp 2,5 in der Höhe vor. Und ich bin jetzt immer ganz gut damit gefahren, dass ich die finale Vorbereitung zu Hause gemacht habe, weil man halt wirklich sagen muss, wir haben in Kassel einfach ein perfektes Umfeld, also Trainingsumfeld. Und dann mache ich die letzten 4 Wochen vor Birmingham dann zu Hause, starte noch in Berlin bei der City Night. Ist halt 2 Wochen vor der EM, das auch einfach mitnehmen, aber ich bin halt wirklich auch ein Fan davon, nochmal ein Rennen gemacht zu haben vor dem wichtigsten Rennen. Und so wäre der Plan. Freue ich mich jetzt auch echt drauf, schon ein paar lange Läufe jetzt gemacht. Und dadurch, dass es ja wirklich das hügelige Streckenprofil, können wir halt hier bei uns perfekt
das
trainieren.
Das wollte ich noch fragen, ja, weil das ja schon eine andere Herausforderung ist, als wenn man jetzt eine flache, sehr schnelle Strecke hat. Es ist halt richtig Höhenmeter. Ja, das hat vielleicht jetzt nicht jeder so auf dem Schirm, aber Birmingham ist ja in dem hügeligen, mittleren Part von England. Das heißt, da ist, was Höhenmeter angeht, richtig was geboten. Das heißt, du musst schnell Berghochlaufen oder effizienten Berghochlaufen können, aber auch schnell einen Berg runterlaufen können, um das zu stehen.
Ja.
Ist nicht ganz so krass wie, also jetzt von der Anforderung her, der einzelnen Steigung, nicht ganz so krass wie Paris, ne, wo ja die Steigung dadurch sich ausgezeichnet hat, dass sie sehr steil war, aber vor allen Dingen auch steil runter war, ne, gegen relativ spät im Rennen, ja, was ja eine echte Herausforderung war. Ja,
Ja, ich kann es noch nicht so richtig einschätzen. Es sind ja 8 Runden mit und insgesamt, ich glaube, 640 Höhenmeter.
Ja.
Aber dieses stetige Bergauf, Bergab, das wird wahrscheinlich wirklich zehren. Also ich habe halt, glaube ich, schon das Glück, dass ich ganz gut berghoch komme. Und auch, solange es nicht technisch ist, auch gut bergab komme. Also ich kann es extrem gut laufen lassen, bergab. Ich bin dann nur bei technischen Sachen einfach raus. Das ist halt, ich kann einfach nicht technisch bergab laufen, aber habe da halt gar keine Sorge vor dem,
aber
einfach
du
bergab
redest
laufen
jetzt,
lassen auf
du
Asphalt.
Redest jetzt von Anforderungen technisch bergab laufen beim Berglauf, was
genau,
ja eine ganz
also wenn
andere
ich jetzt
Geschichte ist.
Genau,
Ja.
wenn ich jetzt einen Trail bergab laufe, da kann ich nur runter wandern und alles andere funktioniert nicht, aber eine asphaltierte Straße bergab laufen, das kann ich gut, ne? Also laufen lassen, das geht. Deswegen mache ich mir da an sich keine Sorgen, aber ich habe halt, also ich freue mich schon sehr auf die Vorbereitung, halt einfach nicht dieses dauerhaft irgendwelche flachen Intervalle zu drücken, sondern einfach Bergauf-Intervalle habe ich jetzt diese Woche schon ein bisschen mit angefangen. Oder aber auch mal bergab schneller zu laufen. Das ist einfach wirklich was ganz anderes. Kommt mir vielleicht auch zugute, würde ich mal so behaupten, weil ich noch nicht diese Top-Zeit im Flachen halt laufen kann. Also ich freue mich total drauf, auch auf die Vorbereitung. Und ja, es ist halt perfekt in Kassel. Also bei mir also ich kann aus der Haustür raus gar nicht flach laufen. Also ich fahre tatsächlich immer ins Flache. Mag das aber auch total. Das heißt, ich kann ins Flache fahren, da perfekt flach laufen, kann aber aus der Haustür raus wellig laufen. Wir haben hier so gute, also wir können hier alles, wir können Wald, wir können Fahrradwege, wir können hier alles laufen. Und deshalb auch wirklich die letzten 4 Wochen einfach final hier. Hier habe ich mein Umfeld, die Physios und alles, deswegen, genau. Aber ich glaube auch, dass es wird was ganz anderes werden.
Weil?
Ja, das ist halt nicht dieses, jeder läuft seine Pace an, sondern es wird halt einfach taktisch. Man weiß nicht, was vorher passiert. Wer läuft jetzt
es
was an?
Es ist nicht
an?
Dieses dieses einfach Abspulen von einem Zeitfahrplan, den man vorher natürlich im engen Austausch vielleicht mit einem Trainer mal besprochen hat und vielleicht mit Pacemakern an der Seite so abspulen kann, sondern man muss natürlich trotz aller Daten und klar kannst du die Kilometer-Pace natürlich irgendwie sehen, irgendwie sehr viel nach Gefühl auch laufen. Ne? Aber würdest du sagen, ich meine, du weißt ja, wie es ist, im Nationaltrikot zu starten. Wir haben vorher schon gesprochen, Berglauf-Weltmeisterschaften hast du natürlich auch schon Nationaltrikot getragen. Ist es für dich schon nochmal was anderes, ist es auf der Straße zu laufen, einfach von der Wertigkeit oder einfach von der persönlichen Affinität, wo man sagt, man ist da vielleicht mit ein bisschen mehr Vorfreude, aber auch vielleicht auch ein bisschen mit mehr Nervosität unterwegs?
Definitiv. Also vor der Berglauf-WM war ich zwar auch extrem aufgeregt, also ich glaube, so aufgeregt war ich auch noch nie, aber ich glaube, das ist jetzt nochmal was komplett anderes. Also ich habe schon immer gesagt, für mich ist so eine Leichtathletik, also klar, Olympische Spiele ist ganz oben, danach eine Leichtathletik-WM und dann eine Leichtathletik-EM. Das sind so die 3 Sachen, die man irgendwie in der Reihenfolge irgendwann mal erreicht haben möchte und auch von der Wertigkeit her. Also das ist für mich nochmal was ganz anderes als jetzt am Berg. Also auch wenn ich mein Niveau von damals und mit jetzt halt vergleiche, das ist halt wirklich, für mich ist halt die Leichtathletik und dass auch jetzt der Marathon noch im Rahmen der normalen Leichtathletik-EM stattfindet, ist für mich ein absolutes Highlight. Also das hat für mich jetzt nochmal, dass ich da das deutsche Trikot tragen darf, hat für mich nochmal einen viel, viel höheren Stellenwert als damals am Berg. Deswegen natürlich auch viel mehr Aufregung, aber trotzdem auch viel mehr Vorfreude. Und ich glaube, ja, ich werde aufgeregt sein, aber so dieser Schritt, das geschafft zu haben, dabei zu sein, war, glaube ich, nochmal so ein schwererer Schritt, als dann jetzt wirklich dann auch, klar, man muss fit an der Startlinie stehen, aber auch so diesen Schritt gemacht zu haben, sich zu qualifizieren. Und dann jetzt, ja, es ist halt einfach so stolz, dass ich es jetzt geschafft habe. Die Klamotten kamen ja auch schon alle. Das ist aber alles noch so surreal, finde ich. Ich bin da total stolz drauf und freue mich extrem, aber es ist wirklich noch surreal. Aber ich habe schon die ganze Zeit gesagt, es ist für mich halt vom Stellenwert her so jetzt schon fast das Größte, was ich halt mal erreichen wollte. Halt einmal im Nationaltrikot bei einer echten Leichtathletik EM, ja, WM oder Olympia halt zu starten. Deswegen stelle ich da auch so eine EM sogar fast mit den anderen Sachen so auf eine Stufe. Aber das ist für mich wirklich so das Größte, was ich halt erreichen wollte.
Also erstmal ist ja Großbritannien auch eine Laufnation, ne? Zusätzlich, ja, die beiden Marathons sind halt beide am Sonntag. Ich gehe mal davon aus, dass das stimmungsmäßig ziemlich cool wird, weil die machen da schon was draus. Plus, wenn beide an einem Tag sind, ist das auch nochmal eine andere Kiste, als wenn die jetzt an unterschiedlichen Tagen wären. Und es ist ja jetzt nicht nur eine Einzelkonkurrenz, sondern es ist ja auch ein Teamwettbewerb. Ja? Das ist ja der einzige Wettbewerb, jetzt vielleicht von der Staffel abgesehen, wo man eben auch so einen Teamgedanken haben kann. Ja? War das auch ein Punkt zu sagen, okay, lass uns Mädels hier schon mal zusammen ein bisschen im Training machen, damit man auch schon mal so ein bisschen ein Feeling dafür hat?
Ja, ich bin da auf jeden Fall auch so, dass ich gerne mit anderen Mädels dann auch zusammenarbeite. Also ich sag auch, es geht ja jetzt auch bei der EM, wir haben alle, also sagen wir mal, außer vielleicht vorne die beiden, keine Chance jetzt im Einzelnen eine Medaille zu holen, muss man ja ganz realistisch so sagen. Aber dass diese Chance da ist, eine Teammedaille zu holen. Und das war für mich auch schon...
Also Dominika Meier hat natürlich mit ihrer Zeit...
Ja, das meine ich ja.
Hat da schon eine Chance, klar.
Nee, das meine ich ja.
Nur noch mal eben für unsere Leute zu Hause ein bisschen verbalisieren, ja.
Genau, dass Dominika und Fabienne mit ihren Zeiten halt ganz vorne mit dabei sind. Und dass wir aber dann halt quasi dahinter sozusagen, ja, als Team aber diese Möglichkeit haben. Und ich fand das schon in Rom bei der Medaille, das kam ja in der Tagesschau, das war für mich dann auch schon so ja. Wahnsinn, ne? Also das kommt jetzt in der Tagesschau, dass die eine Teammedaille geholt haben. Und das so als Anreiz ist, glaube ich, fast noch größer jetzt so als überhaupt die EM zu laufen, sondern wirklich genau eine Teammedaille da zu holen und alles da halt reinzulegen. Unabhängig jetzt von der Einzelplatzierung, dass es da wirklich um diese Teammedaille geht und dann sich deshalb auch wirklich im Training zu unterstützen, deshalb auch die beiden halt mitzunehmen und dass wir halt sagen, hier, wir ziehen uns durch die Dauerläufe durch und wenn es halt noch schwer wird, dass wir aber auch wirklich alle irgendwie versuchen anzukommen dann in Birmingham und das Beste halt rauszuholen. Ja, das finde ich auch wirklich dieses, dass es da halt Teammedaillen zu holen gibt, einen ganz großen Punkt, ja. Und auch mit den Männern an einem Tag, was du eben gesagt hast, das finde ich halt auch.
Ja.
Auch bei den Männern, die da jetzt starten. Ich habe mich auch unheimlich für Tom gefreut, Turley, dass der auch noch mit dabei ist. Genau, deswegen, ja.
Gut, ich meine, auch die Aussichten bei den Männern sind so schlecht nicht, habe ich mal gehört. Ja.
Ja. Genau, also dass die 6 Männer da, das ist natürlich auch, deswegen, ich glaube, das wird, also kann richtig, richtig gut werden für beide Seiten. Und ja, da freue ich mich sehr drauf.
Ich glaube, wir freuen uns auch drauf. Also wer hätte gedacht, vor einigen Jahren alleine, dass wir uns in Lauf Deutschland in so einer Situation befinden, vor internationalen Großereignissen. Das ist, glaube ich, auch für die Fans hierzulande, ja, einfach, ich glaube, ein absolutes Highlight, internationale Großereignisse so zu verfolgen. Neben den klassischen natürlich Herbst- und Frühjahrsmarathons. Vielleicht noch ein Thema, weil du sagtest, natürlich, klar, wichtigster Partner für dich wahrscheinlich ist zweifellos die Polizei Hessen. Unabhängig davon, wie hat sich das für dich vielleicht verändert? Auch das professionellere Sporttreiben, sage ich jetzt mal. Also es schien so, wie du gesagt hast, dass du recht spontan bist, auch mal Pläne, wenn man sie denn ändern muss, anzupassen, zu adaptieren. Ne? Wir haben jetzt gesagt, hier, okay, Rippe hat dich dazu gebracht, dann Hannover skippen zu müssen und dann Düsseldorf zu laufen. Wie bist du da aufgestellt? Macht ihr das alles noch selber? Wettkampf, Orga, vielleicht auch Verhandlungen mit den Veranstaltern? Wie sieht es aus mit Partnern, mit Sponsoren? Hast du da jemanden an der Seite? Wie bist du da so aufgestellt?
Ja, tatsächlich, natürlich halt die Polizei als größten Partner. Dadurch, dass wir haben ja diese 20 Plätze in Hessen, 20 Leute, die da komplett freigestellt sind, das ist natürlich, ich kriege meine vollen Bezüge und wäre ja theoretisch meine 41 Stunden komplett freigestellt, nur mal so für alle und theoretisch, wenn ich 41 Stunden Sport mache, da zählt aber auch Physio dazu, da zählt Anreise zum Training, Abreise zum Training, das zählt alles dazu, da komme ich auch auf 41 Stunden, das ist nicht sofort, gelogen, ja. Man kommt ja auf 41 Stunden locker, weil halt Samstag, Sonntag auch dazu zählt.
Klar.
Und wenn man, weiß ich nicht, 15 bis 20 Stunden trainiert, sagen wir mal ganz grob, wenn man dann schon immer eine Stunde Anfahrt hat oder sagen wir halt jeden Tag halt 30 Minuten hin, 30 zurück, wie auch immer, plus Physiotermine, man kommt einfach auf die Zeit.
Ja.
Und man kann aber sich trotzdem zu einer Dienststelle abordnen lassen und ich habe mich auch zu meiner Dienststelle auch wieder abordnen lassen. Das heißt, ich könnte auch währenddessen trotzdem arbeiten. Und das heißt, wenn ich halt mal Phasen habe, wo ich weniger trainiere, kann ich auch arbeiten gehen. Nur mal so vom System her, aber es ist dauerhaft immer die vollen Bezüge. Und dann hatte ich das große Glück, glaube ich, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein bei Brooks. Die hatten mich angesprochen, über meinen Laufladen, Ende 2023. Mhm. Die hatten da gerade so angefangen, wieder ihr neues Team aufzubauen. Die hatten eine Zeit lang gar kein Profiteam.
Stimmt.
Und haben das da wieder erst aufgebaut mit vier deutschen Athleten erstmal im ersten Jahr. Und dann war ich halt dabei durch meinen Laufladen. Das war wirklich alles Zufall und Glück. Und ich kam aber auch mit den Schuhen klar. Das war schon perfekt. Und dann hat sich halt im zweiten Jahr, also das war dann letztes Jahr, ergeben, dass die auch wieder ein Europateam aufbauen. Und bin ich halt bei Fuchs, glaube ich, perfekt aufgehoben und habe da jetzt so meinen super Platz in dem Team und bin da auch total happy mit. Ich komme mit den Schuhen super klar, die Klamotten sind super. Genau. Und ja, Management habe ich tatsächlich nicht. Ich habe letztes Jahr mal so ein bisschen mit jemandem zusammengearbeitet, den ich aber halt von früher kannte, an den ich mich auch wenden kann, wenn es irgendwie um Startplätze mal geht, wenn man gar nicht weiterkommt. Tatsächlich haben wir aber gesagt, es ist für uns am einfachsten, weil ich die meiste Kommunikation eh alleine mache. Mhm. Man muss schon sagen, ich habe die zeitliche Kapazität dadurch, dass ich halt jetzt in den Hochwettkampfphasen eh nicht ins Büro gehe. Ich habe halt einfach die zeitliche Kapazität, mich auch um sowas zu kümmern. Und ich bin halt einfach so eine Person, die das gerne selber macht. Und wir haben aber gesagt, wenn es dann um irgendwelche Gehaltsverhandlungen geht oder sonst was oder in Rennen kommen, dann macht es halt mein Mann, also Fabi. Also so Sachen, da kümmert er sich drum. Er schreibt die wichtigen Mails. Ich gebe das Go, du kannst es so machen. Aber wenn es so um wichtige Gespräche geht, macht er das für mich. Ich habe aber tatsächlich kein Management. Und genau so als größten Partner Brooks. So ein bisschen kleinere Sachen halt. Dann hier aus der Gegend noch mein Kaffeepartner.
Auch wichtig?
Genau.
Wichtiger geht's ja nicht.
Genau. Hier, dass ich mit einem von den Einlagen zusammenarbeite und so Sachen. Und dann bin ich gerade noch an einem Nutrition-Partner dran, was ich aber auch aktuell am Testen bin und die letzten Wochen viel getestet habe. Und das macht aber dann auch quasi mein Mann mit mir zusammen und organisiert das. Und genau, ich habe aber kein klassisches Management.
Sag mal, bei den Verhandlungen, wenn es ernst wird, dann spielt ihr im wahrsten Sinne des Wortes Good Cop, Bad Cop oder wie?
Ja, ich bin dann raus.
Ja, das ist sehr, sehr, sehr gut und sehr, sehr
ja, wichtig. Ja, aber das ist ja tatsächlich so ein Punkt. Ne? Also wenn du das selber machst, es gibt ja auch mal Verhandlungen, wo man sich nicht einig wird und so weiter und so weiter. Da ist man ja als Athletin oder als Athlet immer in einer etwas doofen Position, weil im Prinzip willst du ja auch zum Beispiel irgendwo starten oder. Ne? Und dann ist es immer ganz gut, wenn man jemanden hat, der nicht in dieser Abhängigkeit oder auch in der emotionalen Abhängigkeit zu bestimmten Dingen ist. Ne? Das kann ja auch passieren. Ja, da ist genau. Das schon gut, ne?
Also ich könnte das nicht alleine, also ganz alleine ging es nicht, aber für mich hat sich jetzt einfach Management nicht bewährt. Also das war so, in unsere Rennen kommt man eh meistens ja so irgendwie rein und wenn ich dann wirklich eine Nummer für irgendwas Wichtiges brauche, dann habe ich halt jemanden, den ich fragen kann und es ist aber irgendwie so, es ist halt einfacher und es ist aber wirklich, ja, ich will es mir halt mit den Leuten auch nicht verscherzen und ich bin dann so, ich sage dann eher mal, ja, mach mir so, was ja natürlich auch nicht gut ist. Aber manchmal bin ich dann auch die dann auch hinterher ist, ja, nee, jetzt können wir auch mal ne, das und das sagen. Aber ich halte mich dann bei so Sachen auf jeden Fall raus. Also da bin ich dann, wenn es so um Ärztethemen geht, dann sage ich auch, nee, ich möchte mich auch auf den Sport konzentrieren und bin da jetzt nicht bereit, mich dann stundenlang mit irgendwelchen Debatten über irgendwelche Rennen zu befassen oder sowas. Da bin ich dann raus.
Ja, nee, ich finde das halt klug zu sagen, okay, ein paar Sachen mache ich, ja, ist natürlich dann auch logischerweise ein glücklicher Umstand, dass dein Mann ja so drin ist im Sport und da auch dann sagst, okay, komm, ich nehme dir diese Nummer ab, ja, damit du eben nicht Energie für Sachen verschwendest, die du für bessere Dinge einsetzen kannst. Ne?
Ja, ganz genau. Nee, da haben wir jetzt einen ganz guten Weg gefunden. So machen wir es jetzt seit diesem Jahr hauptsächlich. Und das klappt eigentlich sehr gut.
Ja, sehr cool.
Bin ich natürlich auch sehr dankbar. Er ist da wirklich, ja, eigentlich mit Job und allem auch sehr eingespannt, aber er findet dann trotzdem immer noch irgendwie die Zeit, das dann unterzukriegen und dann, genau.
Ja, hör mal, dann ist ja nur die Frage, wann du komplett auf Profi umstellst. Oder das ist nicht der Punkt, ne?
Komplett meinst du wie?
Ja, dass du sagst, okay, ich bin jetzt Laufprofi.
Ja, da habe ich in letzter Zeit auch viel überlegt, dadurch, dass ich jetzt
Okay.
schon sehr lang nicht mehr im Büro war, wo ich auch wirklich ein schlechtes Gewissen habe. Aber man muss sagen, es klappt einfach in der Überraschungsvorbereitung nicht. Und ich brauche dann auch nicht einmal in der Woche hinzugehen, um mich Akten anzufangen und dann werden sie nicht weiter bearbeitet.
Ja.
Ich habe immer gesagt, ich kriege das noch irgendwie hin, aber wenn man sich voll auf den Sport konzentriert, geht es einfach nicht. Und auch mit dem Flugsvertrag in Anführungszeichen, ich würde schon sagen, so seit diesem Jahr kann ich mich eigentlich schon Profi nennen. Ich weiß nicht, wie dann jetzt noch die genaue Unterscheidung wäre.
Es wäre ja höchstens, dass du dich komplett von der Polizei freistellen lassen würdest, ne? Das wäre ja eine Option zumindest, ne?
Ja, aber das würde ja theoretisch nichts ändern. Also es ist ja wirklich so, dass ich theoretisch komplett freigestellt bin. Ich müsste ja nicht arbeiten. Also ich müsste keine einzige Stunde momentan arbeiten.
Und die Perspektive ist, hattest du gesagt, immer jahresweise praktisch. Also
Genau.
da wird nach jeder Saison, nach jedem Jahr wird irgendwo entschieden, du kannst das im nächsten Jahr genauso weiterführen oder man muss irgendwie, weiß gar nicht, ist man dann automatisch, wenn jetzt irgendwie du ein Jahr, was weiß ich, hast zwei schlechte Rennen bei den Saisonhighlights oder irgendwie eine Verletzung, dann kann das auch von heute auf morgen entzogen werden und du bist dann zurück in Fulltime-Job oder wie funktioniert sowas in der Praxis bei der
Nee,
Polizei?
tatsächlich nicht. Also im Oktober ist immer die Entscheidung und es wird dann immer im Februar verlängert. Das heißt, es ist immer von
Okay.
Februar zu Februar. Man könnte aber halt im Oktober schon planen, ist man im Februar raus oder nicht.
Okay.
Und es ist ja eigentlich, ist ja die Voraussetzung Kaderstatus, den habe ich ja auch nicht. Aber es ist halt auch immer das Ding, wenn die 20 Plätze nicht voll sind, also Kaderstatus in olympischen Sportarten. Das heißt zum Beispiel Triathlon, Ironman
Das
würde
ist
hinter
kein.
Marathon zurückstehen,
Okay. Ja, genau.
beispielsweise.
Ja.
Egal wie da die Leistung wäre. Es muss halt eine olympische Sportart sein und Kaderstatus. Und dann ist bei uns aber aktuell die Lage so, dass halt keine 20 Kaderathleten drin sind.
Ja.
Das heißt, dann wird halt nach Kadernähe, Leistungsperspektive, Alter und so Faktoren entschieden. Und das war halt bei mir dann vor allem das Argument, die Perspektive, mein Alter und wie ich mich schon entwickelt habe. Und dann wird natürlich jetzt geguckt, entwickle ich mich jedes Jahr weiter. Und dann waren letztes Jahr so die ausschlaggebenden Argumente, die zwar 29, 43, diese Steigerung auf diese Zeit. Und dann halt auch noch meine guten Rennen, die ich sonst gemacht habe, auf 10. Und ich habe halt überall die Steigerung gehabt. Und dann jetzt in diesem Jahr war dann schon so das große Ziel, da wird dann auch schon ein bisschen drüber geredet, jetzt EM zum Beispiel. Und dann hoffe ich oder bin ich mir recht sicher, dass es jetzt für das kommende Jahr dann auch wieder reicht, dadurch, dass ich mich
Ja.
jetzt gesteigert habe und die EM-Quali geholt habe. Heißt, ich habe aber ein schlechtes Jahr. Ist vielleicht jetzt wirklich ein, ja, nicht so schönes Beispiel, aber Fabi auch, der war halt verletzt, krank, alles auf einmal. Schlechte Rennen gemacht im Sommer, wo es dann halt drauf ankam und ist dann halt auch raus nach, also es war dann auch gut, es waren halt 8 Jahre, die er die Förderung hatte, aber irgendwann ist dann halt einfach so der Punkt, wo es halt quasi nicht weitergeht. Und das kann halt, wie gesagt, kann halt auch sein. Ich mache ein Jahr lang, bin ich verletzt und hab vielleicht Glück, weil die Plätze noch nicht irgendwie weiter vergeben sind und ich krieg da noch ein Jahr, aber spätestens danach wäre Schluss. Also es
Okay.
ist wirklich knallhart. Ich muss oder man muss eigentlich jedes Jahr trotzdem noch bangen, auch wenn ich jetzt bei der EM dabei bin, werde ich im Oktober wieder da sitzen und mir denken, hoffentlich geht alles gut. Weil es kann sein, es kommen halt dann doch irgendwie noch neue Kadersportler, Bobsportler, das Beispiel hatten wir letztes Jahr, Radfahrer, wie auch immer. Und ja, es sind ja alle Sportarten. Es ist ja nicht nur die Leichtathletik. Deshalb muss man schon immer jedes Jahr schauen und ja, genau.
Ja, also auf der einen Seite cool und auf der anderen Seite auch herausfordernd tatsächlich. Aber sehr cool, dass du ja als relative Späteinsteigerin ja doch immer noch eine ziemlich steile Entwicklungskurve hast, oder?
Ja, ich finde das aber auch super cool. Gleich kam so von der Jugend an und war aber wirklich in der Jugend eher immer die schlechteste. Und ich glaube, das kommt mir aber jetzt zugute, dass ich quasi
Noch
eher
viel
immer so,
Potenzial hast.
genau, und ich bin eher immer so hinterhergelaufen und bin aber immer am Ball geblieben und habe deshalb aber, glaube ich, auch, ja, alle Möglichkeiten noch und auch alle Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln. Und genau, mit dem
Und noch dazu
Umfeld.
bist du für eine Marathonläuferin ja, ich wollte gerade sagen, noch nicht mal im besten Alter. Da hast du ja auch noch viel vor dir,
Genau.
wenn du möchtest.
Ja, ich bin ja auch erst, also wirklich erst 27,
Ja.
deswegen. Das ist halt, ja, da habe ich wirklich noch theoretisch ein paar Jahre vor mir. Ich habe das perfekte Umfeld, ja, wirklich einen super Trainer mit seiner Expertise und das, ja, das passt halt alles aktuell einfach sehr, sehr, sehr gut zusammen. Und ich sage auch, ich will das aber auch nicht ewig machen. Also ich freue mich wirklich auch, wenn ich dann wieder als Polizistin irgendwann arbeiten kann. Und will trotzdem jetzt halt alles für den Sport erstmal geben, die nächsten Jahre noch. Deswegen würde ich schon sagen, Richtung Profi, weil ich wirklich sage, ich gehe jetzt einfach nicht ins Büro. Es ist einfach zeitlich nicht drin. Ich möchte mich aufs Laufen konzentrieren. Und das ist jetzt aktuell so das Wichtigste. Und danach gibt es dann halt auch wieder den Job. Aber ich glaube auch schon, dass da wirklich noch einiges geht, dadurch, dass wir auch wirklich langsam aufgebaut haben.
Ja. Sag mir noch eins bei der Kripo. Welches Referat?
das, was keiner machen will.
Jetzt bin ich gespannt, also,
oh ja, ich auch, deshalb.
Ich war erst in der Ermittlungsgruppe für Enkeltrick. Das ist
auch nicht schlecht.
Ja, das stellt man sich noch ein bisschen spannend vor. Aber ja, tatsächlich bin ich im Betrugskommissariat. Also eigentlich so ganz einfache E-Mail-Betrügereien. Und
okay.
Wir machen aber auch Urkundenfälschung, Geldwäsche. Also es ist nicht so langweilig, wie es klingt.
Nee, ich finde, es ist gar nicht so langweilig. Wieso will das keiner machen?
Die
wollen alle Blut. Ja. Wollen alle Blut
wollen,
ja.
Mordkommission, ja. Drogen hier.
Ja, bei der Polizei ist das schon so, dass alle eher... Bei Betrug ist immer so ein bisschen, ja, das sind die, die im Büro sitzen und so einfach Fälle halt bearbeiten. Aber das war halt okay. Mit dem Sport immer perfekt, weil es ist halt schon anstrengend rauszufahren, Durchsuchungen zu machen. Für mich war das immer so das perfekte Zwischending. Ich kann schön am Schreibtisch sitzen, ein paar Akten bearbeiten, kann aber ab und zu immer rausfahren. Ja.
Also für mich klingt das eher nach Knobeln, weil man versucht ja hinter eine Masche zu kommen, hinter einen
also ein bisschen schon,
Trick ja. zu kommen, ja. Also mir kommt das jetzt gerade erstmal nicht so richtig langweilig vor, ehrlich gesagt. Aber
nein, es ist auch wirklich nicht langweilig. Also man hat da genug zu tun und genug zu ermitteln. Also langweilig wird es da auf keinen Fall. Und ist genauso mein Ding. Also jeder hat ja so seinen Bereich und ja, generell aber die kriminalpolizeiliche Arbeit ist so genau meins. Und genau, da sehe ich mich aber später auch in anderen Kommissariaten dann noch.
Ihr Trickser und Betrüger da draußen seid
alle, ich wollte sagen, es
ist Frau Reuter ist euch auf den Fersen.
Ja,
in allen Belangen.
Die kann rennen. Die kann rennen.
Ja, stimmt.
Ja, hör mal, super cool. Wir freuen uns schon total auf die EM, logischerweise. Aber ich glaube, Hamburg freut sich und die Berlin City Night auch, die Philipp ja auch hier immer sehr gerne anpreist als
absolut
cooles
underrated
Sommer-Event.
In meinen Augen, ja. Wirklich eins meiner Favorite-Rennen, weil da immer eine geile Stimmung ist. Und ich finde auch dieses Abendstarten so mit später tiefstehender Sonne, finde ich auch richtig geil, ja.
Es ist super cool, aber ich habe ja immer meinen Kriegsfuß mit Berlin. Und letztes Jahr, weil
ich dachte nur mit Marathon, oh Gott, auch mit
ja,
der City Night.
Einmal City Night super gut, aber die City Night nach dem Marathon ist halt auch, ich bin vielleicht ein bisschen zu hart angelaufen und dann halt, ist mir bei einer 10 auch noch nie passiert, dass ich dann auch hochgegangen bin. Jetzt bin ich halt zweimal in Berlin ziemlich hochgegangen, was mir noch nie sonst passiert ist so richtig. Deswegen, Berlin ist so ein bisschen, vielleicht kann ich das dieses Jahr mal durchbrechen, aber.
Aber jetzt noch mal ganz kurz, wenn du sagst, ich bin zu hart angegangen, was kann Berlin dafür?
Ja, ja, aber es war halt zweimal in Berlin und die Stimmung verleitet halt dazu zu hart.
Das stimmt. Laufen. Ja, das stimmt.
Das,
schon.
Ist halt,
das, ist, aber, das macht schon was mit einem.
Ali City Night auch super cool, also super Event und ja, will ich auch eigentlich so, habe ich jetzt jedes Jahr auch immer im Kalender stehen und hoffe, dass es passt.
Sehr schön. Hör mal, Nina, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, euch vielen Dank.
Ich habe jetzt auch die Aufforderung wahrgemacht, ja, einen ausreichend langen Podcast in dieser Woche zu liefern, dass auch die Schwimmerinnen und Schwimmer, die laufen, ja, herzliche Grüße, Stefan. Ja.
Ob da der Longrun auch wirklich so lang ist?
Ja, doch. Ne? Also okay. Stefan ist Stefan Herbst, ein früherer Nationalmannschaftsschwimmer, ja, der inzwischen Trainer ist und der läuft halt, ja, und der läuft halt viel, weil er eben auch Marathon läuft und solche Sachen macht. Ja, und er ist ein bisschen später halt zu uns gekommen, also hier in unsere Gemeinde, und hat dann immer aktuell und von vorne angefangen, Philipp.
Das ist krass, wirklich,
ja?
Ey.
Ja,
Respekt, ey.
Ja, ist jetzt halt schon länger auf dem Stand und hört uns sehr regelmäßig, deshalb nochmal, ne, Chapeau und schöne Grüße, Stefan. Also, wenn du jetzt nicht zu Hause bist, dann, ne, gib Gas, ja, weil jetzt ist langsam auch der Long Run rum. So ist es, ne? Solche
so
Menschen gibt es auch. Ne? Die hören uns von Anfang an.
Das ist richtig. Also ich würde mal sagen, für diejenigen, die noch ein bisschen mehr Eindrücke gewinnen wollen, wie schön es ist, auch in Livigno zu trainieren und natürlich, wie die Vorbereitung bei Nina auf Birmingham weiter aussieht, der sollte ihr auf jeden Fall auch auf Instagram folgen. Das heißt, wir werden natürlich dein Profil auch bei uns hier in den Shownotes verlinken, sodass ihr da ganz entspannt ein Abo da lassen könnt. Und,
ja, vielen Dank euch.
Ja, ich schließe mich da Ralf an. Ich bin sehr, sehr gespannt. Schon jetzt auf Birmingham, auf das Frauenrennen, auf das Männerrennen, auf die Mannschaftswertungen. Und ich sage vielen Dank, liebe Nina, für deine Spontanität, für das coole Gespräch. Und euch zu Hause viel Spaß bei euren sportlichen Zielen, die ihr vielleicht gerade auch verfolgen mögt. Es ist so ein bisschen die Phase, wo man, wenn man früh dran ist, vielleicht jetzt gerade so langsam sich ein bisschen Richtung Herbstmarathon-Vorbereitung orientiert. Vielleicht seid ihr aber auch gerade dabei, irgendwie ein paar kürzere Ausreißer zu machen. Das bietet sich auf jeden Fall auch immer an. In diesem Sinne, geht auf jeden Fall raus, geht laufen, hört den Podcast und passt auf euch auf. In diesem Sinne hören wir uns hoffentlich wieder nächste Woche, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.